Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tisch für drei, dem genussverliebten Podcast von Chefs Kulinar.
Ja, und heute zu Gast Dr. Caroline von Kretschmann, Geschäftsführerin des Europäischen Hofs in Heidelberg, vielfach ausgezeichnete Unternehmerin und leidenschaftliche Gastgeberin. Sie steht für Haltung, für Werte, für Menschlichkeit in einer Branche, die manchmal im Stress des Alltags ihre Seele verliert. Was bedeutet eigentlich Luxus mit Seele? Wie führt man liebevoll, aber auch gleichzeitig streng ein Haus mit über 150 Mitarbeitenden? Und warum kann Hotellerie wieder Sehnsuchtsort werden? Vor uns liegt eine Stunde mit Herz, Haltung und Humor. Aber erst einmal danke, dass du dir die Zeit nimmst, liebe Caroline.
Guten Morgen, lieber Andreas, lieber Ulf. Ich freue mich, dass ihr da seid und hier in den Europäischen Hof gekommen seid. Ich freue mich auf das Gespräch.
Wir uns auch.
Also in den Europäischen Hof gekommen sein, war ja auch ein Vergnügen. Also das ist ja, ich glaube, wirklich ein wunderschönes Haus, schön gelegen hier einfach auch. Für mich mal ein Heimspiel, ja. Also unser Nordlicht musste etwas weiter anreisen dieses Mal. Aber also das ist ja wirklich schön hier, das muss man wirklich sagen. Also tolles Haus, ja, überall ganz viel Geschichte und so weiter. Hat uns gut gefallen, hier reingekommen zu sein.
Ja, mich schön.
So, aber Andreas deutet es schon an eben. Wir haben eine ganze Menge spannender Themen zu besprechen. Vorher aber geht es ganz kurz einmal ab zur Werbung.
Geldermann. Premium-Sekt mit Charakter. In traditioneller Flaschengärung hergestellt, von Hand gerüttelt und mit größter Sorgfalt veredelt. Das Ergebnis: ein unverwechselbar eleganter Sekt, der festliche Anlässe krönt und auch spontane Momente auf besondere Weise veredelt. Ob beim Fine Dining, in der Bar oder zu Hause mit Freunden, Geldermann bringt zeitlose Eleganz ins Heute. Entdecke die prickelnde Kunst des Genießens mit Geldermann.
Liebe Caroline, normalerweise fragen wir zum Einstieg unsere Gäste immer, was ist für dich Genuss? Bei dir würde ich das ganz gerne noch ein bisschen erweitern. Was ist für dich Genuss und was bedeutet dir der Begriff der Gastgeberin ganz persönlich?
Das ist natürlich, für jeden ist Genuss natürlich auch was anderes. Ich laufe immer abends und morgens hier einmal durchs Restaurant oder durch den Frühstücksbereich. Und gestern kam eine Dame zu mir und hat gesagt, es war so ein Genuss bei Ihnen, gestern Abend zu essen und der Geschmack und wie es aussah und der Geruch und überhaupt. Und ich habe mich einfach so wohl gefühlt. Und ich glaube, Genuss ist etwas, dass wir uns Zeit nehmen und fokussieren etwas. Das kann Essen sein natürlich, es kann Bluesklass Wein sein, es kann aber auch ein Musikstück sein oder vielleicht auch die Stille in einem Wald. Und dass wir da erleben, etwas in uns auslöst, was irgendwas mit Wärme zu tun hat, mit Leichtigkeit, mit Frohsinn, mit Wohlfühlen. Und also Genuss ist Fokussierung und Intensität. Und als Gastgeberin versuchen wir diese Gefühle herzustellen, also einen Rahmen zu schaffen, dass dieses Gefühl von Genuss entsteht. Dass Menschen sich auf etwas konzentrieren können, dass sie gesehen werden, gewertschätzt werden, sich umsorgt fühlen. Und das ist so ein bisschen die Rolle der Gastgeberin und des Gastgebers, den wir hier versuchen zu leben.
Und was ist für dich ganz persönlich dann Genuss? Wer umsorgt dich? Wer wertschätzt dich? Woher nimmst du? Was sind dann für dich deine Dinge? Ist das dann das, was du eben sagst, so in den Wald gehen? Oder ist es, also nach Essen siehst du nicht aus. Dass jetzt du ist der ganz große, wie jeden Tag 8-Gänge-Mensch bist oder sowas, ja, sondern du siehst vollkommen fit aus. Das kommt wahrscheinlich vom Tanzen, ja, keine Ahnung. Aber was ist für dich persönlich so der Genussmoment, den du am liebsten hast?
Das ist ja lustig, dass du sagst, ein anderer Gast hat mir gestern auch gesagt, sie sind keine gute Werbung für ihr Restaurant.
Das ist also so frech wollte ich hier überkochen.
Also Genuss ist für mich tatsächlich Zeit zu haben, um Dinge zu machen, die ich wirklich liebe. Und das kann eben mal Sport sein, das kann aber auch genauso gut sein, einfach mal ein gutes Buch zu lesen. Einfach etwas zu tun, was mir gut tut. Und das hat etwas auch mit Selbstfürsorge zu tun. Weil du fragst, wer sorgt sich um dich. Natürlich habe ich Menschen, die sich um mich sorgen auch oder um mich kümmern und mir gut tun. Aber ich glaube, dass ich auch in der Selbstverantwortung bin, dass ich in eine gute Haltung komme, dass es mir gut geht. Und das beginnt bei mir eben jeden Morgen mit viel Sport tatsächlich und auch meistens endet es auch mit Sport. Ein bisschen was anderes, also morgens eher Ausdauer, abends eher Yoga oder eine Meditation. Und das tut mir einfach gut, das merke ich. Da lade ich meine Batterien wieder auf und dann bin ich auch in der Lage, für andere ein guter Gastgeber zu sein, eine gute Führungskraft zu sein, überhaupt ein gutes Gegenüber zu sein.
Machst du das jeden Tag, morgens, abends?
Tatsächlich, ja. Selbst. Ich mache das, seitdem wow. Ich habe früher leistungsmäßig Sport gemacht, als ich jung war. Also ich habe Hockey gespielt, sehr intensiv.
Feldhockey oder Eishockey?
Feldhockey und Hallenhockey.
Deswegen hast du noch alle Zähne.
Ja, aber
Eishockey ist das.
Deswegen habe ich auch die schlechte Haltung. Ich habe ja immer diese sehr gebückte Haltung. Das ist meine Entschuldigung, weil man muss mich ja mal darunter beugen. Aber da habe ich angefangen, täglich zu trainieren und das habe ich einfach durchgezogen. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich morgens immer diese Sporteinheit mache, dass es mir einfach gut geht, dass ich immer in einer guten Haltung, gut gelaunt in den Tag starte. Und ich merke, dass ich, wenn ich Energie aufwende, auch Energie kriege. Und tatsächlich habe ich das beibehalten. Und ich mache es jeden Tag, weil dadurch entsteht eine Routine, dass ich mich nicht mehr überwinden muss, weißt du? Sonst musst du ja den Schweinehund immer wieder überwinden. Mache ich jetzt oder mache ich nicht? Aber wenn du es jeden Tag machst, ist es wie Zähneputzen. Und irgendwann habe ich mir angewöhnt, eben abends das zum Runterkommen noch mal ein bisschen zu balancieren mit entweder Yoga oder tatsächlich auch Krafttraining, weil je älter man wird, habe ich gelernt, muss man stärker darauf achten, dass man gegen den Muskelabbau was tut. Und
Ulf, ne? Nein, alles gut.
Der kleine Tennisspieler, unglaublich. Ja, sehr schön. Ja, doch. Ich mache das so ähnlich, ja.
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 Ich habe schon lange angefangen.
Mhm. Ja, aber es muss übrigens auch keine. Also, was ich spannend finde, jeder muss eben was finden, was ihm gut tut. Es kann auch sein, dass man Geige spielt oder ein Buch liest oder einfach in den Wald geht und spazieren geht oder irgendwas. Aber es ist wichtig, was zu haben, was einen ausgleicht, glaube ich. Mhm.
Warst du eigentlich schon immer Gastgeberin? Ich meine, als Familienunternehmerin in, ich glaube, vierter Generation, ich habe gesehen, Privathotel seit 1865. Ja. Ja. Mhm. Wahrscheinlich warst du schon mit 12 das erste Mal in der Rezeption, oder?
Ich glaube, ja. Also man bekommt sehr viel mit. Ich spreche jetzt mal von meinem Bruder und mir, nicht in diesem Hotel groß geworden, weil meine Eltern gesagt haben, ein Fünf-Sterne-Hotel ist nicht das normale Leben und es stimmt auch. Also wir haben hier ja quasi einen kuratierten Ort und sind ein Fünf-Sterne-Superior-Haus, was sehr großen Luxus auch bieten muss und das ist nicht das normale Leben. Und deswegen war es meinen Eltern wichtig, dass wir als Kinder in einer normalen Welt aufwachsen und nicht im Hotel. Zugleich ist so ein Familienbetrieb immer mit am Tisch. Also es ist ja quasi wie ein nächstes Kind, eigentlich ein verhaltensauffälliges Kind, weil es unheimlich viel Aufmerksamkeit an sich zieht. Und wir waren immer einmal in der Woche auf jeden Fall im Betrieb auch und haben dort zum Mittag gegessen. Aber wir haben alles mitbekommen. Also es ist diese feine Präsenz auch von unternehmerischen Themen, von Gastgeberthemen, die immer mitschwingen. Und die nimmt man auch mit. Also wir haben, glaube ich, als Kinder sehr viel gelernt über Umgang mit Menschen, Demut, Wertschätzung durch die Tätigkeit meiner Eltern hier im Betrieb.
Also hast du das mit in die Wiege gelegt bekommen, dieses Gastgebersein? Aber dennoch hat es dich nicht hierher berufen von Anfang an. Du bist eigentlich eine Quereinsteigerin. Du hast angefangen in einer Bank. Ich glaube, du hast eine Banklehre gemacht, ein BWL-Studium, hast dein eigenes Consulting-Unternehmen gegründet, aufgebaut, später verkauft. So habe ich es mal gehört. Erklär mal, wie dieser kleine Karriereweg zustande gekommen ist und warum du jetzt dann doch im Hotel gelandet bist.
Ja, also da muss ich ein bisschen ausholen, weil der Europäische Hof, du hast gesagt, liegt natürlich schön in Heidelberg. Heidelberg ist eine schöne Stadt, aber Heidelberg ist normalerweise keine Destination, in der große Ketten Fünf-Sterne-Hotels errichten würden, weil die haben in der Regel 5 Kriterien. Nämlich das eine ist, du hast mindestens 300.000 Einwohner. Wir haben in Heidelberg 160.000 Einwohner, davon 40.000 Studenten. Du hast eine Stadt mit einer Messe oder zumindest einem großen Kongresszentrum. Wir haben keine Messe und wir hatten über Jahrzehnte kein Kongresszentrum. Letztes Jahr ist es eröffnet worden, ist aber auch kein riesiges. Du hast eine Stadt mit einem internationalen Flughafen. Wir haben nicht mal einen ICE-Anschluss in Heidelberg. Ich weiß nicht, wie du jetzt aus Offenburg hierher gekommen bist. Also hier gibt es zwar immer wieder auch ICEs, die mal halten, notmäßig, bevor sie nach Mannheim kommen, aber schwierig. Das sind Städte mit Einkaufsmöglichkeiten der großen Brands, Gucci, Prada etc. haben wir auch nicht in Heidelberg. Und es sind Städte mit Kulturangebot. Wir haben natürlich das Heidelberger Schloss, das ist toll, aber wir haben keine Elbphilharmonie und keine Oper und sowas. Das heißt, das Klientel, was normalerweise in Fünf-Sterne-Hotels kommt in der Regel nicht nach Heidelberg. Und das ist der Grund, warum wir hier im Europäischen Hof seit, würde ich sagen, fast 160 Jahren wirklich jedes Jahr scheitern können. weil wir sind in einem ökonomisch extrem angespannten Markt und in guten Jahren kommen wir so im September, Oktober in die positive Zone. Manchmal schaffen wir es auch nicht. Und das ist der Grund gewesen, warum wir als Kinder gesagt haben, es ist jetzt nicht so wahnsinnig attraktiv, aber hauptsächlich unsere Eltern auch gesagt haben, macht erstmal was Eigenes, weil wir wissen nicht, ob wir den europäischen Hof halten können und wir wollen euch jetzt nicht dazu bringen, eine Hotelausbildung zu machen und Tourismus zu studieren und am Ende haben wir den europäischen Hof gar nicht mehr. Und deswegen haben wir beide, mein Bruder und ich, eine Banklehre gemacht, BWL studiert. Mein Bruder ist dann in eine Bank gegangen, hat da Karriere gemacht, also richtig Konzernkarriere als Investmentbanker bei der Deutschen Bank. Und ich bin nach dem Studium in eine Unternehmensberatung, was ja eigentlich Erweiterung vom Studium ist, weil du dich nicht festlegst, du berätst unterschiedliche Branchen. Es war aber eine klassische Strategie- und Organisationsberatung. Und diese Beratung, in der ich nach dem Studium angefangen habe, die hat nach 4 Jahren verkauft an, das war damals ein Spinner von McKinsey, also klassische Strategie- und Organisationsberatung mit Fokus auf diese Art von Beratung, hat dann verkauft an Gemini, was ein anderer Beratungsansatz war. Und an diesem Punkt haben wir dann zum Anlass genommen, eine Kollegin und ich, und gesagt haben, wir machen das jetzt selbstständig und machen eine eigene Beratung auf. Und dann kam irgendwann die Frage doch meiner Eltern, als mein Vater, glaube ich, 65 wurde und meine Mutter 62, willst du es nicht doch nochmal machen? Oder konkret haben sie auch meine Lebensgefährtin und mich gefragt, wollt ihr es machen? Und dann waren wir mittlerweile in Berlin. Ich hatte die kleine Beratung, war da mittlerweile 15 Mann groß. Meine Lebensgefährtin sehr erfolgreich im Bereich systemische Beratung und Coaching. Und wir waren einfach happy. Und dann kam noch dieses Thema mit, boah, das ist kein leichtes Geschäft hier. Also das ist, und will ich die vierte Generation sein, die diesen, ich sag's jetzt mal flapsig, Laden von die Wand fährt, was ja sein kann immer. Und dann haben wir erstmal Nein gesagt und dann haben meine Eltern total gut reagiert und haben gesagt, Hauptsache ihr seid glücklich, wir werden eine andere Lösung finden. Und nach einem Jahr habe ich gemerkt, ich muss mir das doch nochmal angucken. Also das ist, ich habe keine Verantwortung meinen Eltern gegenüber gespürt, sondern dem Haus, dem Team und dieses Haus ist für uns wie ein Familienmitglied.
Aber wurde dein Bruder auch gefragt?
Frage bekomme ich auch öfters gestellt. Jetzt müsste ich eigentlich auch ein bisschen länger ausholen, weil da müsste ich in die Theorie von Familienunternehmen gehen. Also Familienunternehmen sind sehr komplexe Systeme. Eine Verbindung aus Familie und Unternehmen. Und das, was in der Familie richtig ist, ist im Unternehmen falsch. Also beispielsweise in der Familie gilt der Wert der Harmonie. Kinder, streitet euch nicht. In Unternehmen gilt der Wert des Konfliktes, also Konflikt als Transformationsressource. Wenn in Unternehmen nicht mehr gestritten wird, geht es eigentlich dem Ende zu, ja, weil das dann zu lethargisch wird. In der Familie gilt der Wert der Gleichheit. Ich liebe alle meine Kinder gleich. Im Unternehmen gilt der Wert der Ungleichheit beispielsweise. Also der Auszubildende kriegt eben nicht gleich viel wie der Vorstandsvorsitzende, weil er eine andere Erfahrung hat etc. Und jetzt kommst du in so einen Nachfolgeprozess rein und da hast du als Eltern, wir haben ja immer 3 Hüte auf. Wir sind auf der einen Seite Familienmitglied, auf der anderen Seite sind wir Unternehmer und auf der dritte sind wir Gesellschafter. Und jetzt muss sozusagen ein Vater und eine Mutter entscheiden, mit welcher Logik gucke ich auf die Nachfolge. Also entscheide ich sozusagen als Vater oder Mutter, dann frage ich beide Geschwister und sage, wollt ihr es beide machen? Und der eine kriegt Produktion, der andere Vertrieb oder ich weiß nicht was. Und beide kriegen gleich 4 Anteile und. Oder frage ich als Unternehmer, Vorgänger, und dann frage ich, ist einer von den beiden Nachfolgern überhaupt geeignet? Und wenn ja, welcher? Und meine Eltern haben in dieser Frage als Unternehmer agiert und haben gesagt, okay, ich gucke mir jetzt, welcher von unseren Kindern würde da eher hinpassen? Und mein Bruder eben klassische Konzernkarriere, wahnsinnig spezialisiert auf Investmentbanking. Und unsere Tochter sehr breit mit Unternehmensberatung, verschiedene Branchen selber gegründet, dann Unternehmen auch verkauft, später nochmal eine Ausbildung gemacht zum systemischen Berater und Coach, sehr führungsaffin. Das würde wahrscheinlich besser passen. Und ich sage immer, ein Erfolgsfaktor, dass das so gut geklappt hat, weil unsere Nachfolge, ich klopfe jetzt 3-mal auf Holz, hat, glaube ich, wirklich gut geklappt, aus vielen Gründen, aber ein Grund war auch, dass mein Bruder diese Frage an mich und meine Lebensgefährtin nicht selbstwertmindernd aus dem Familiensystem herausgehört hat, sondern in seiner Rolle als Gesellschafter. Und da hat er auch gesagt, klar, es macht Sinn, dass wir denjenigen nehmen, der dieses Haus wahrscheinlich am ehesten nochmal führen kann. Und ich habe ein super Verhältnis zu meinem Bruder, Aber das war eben auch ein Kernerfolgsfaktor, dass er eben nicht sozusagen das gegen sich gelesen hat, sondern für das Unternehmen. Und so kam die Frage, warum hat man deinen Bruder nicht gefragt? Der ist jetzt immer noch, der hat allerdings 45% der Anteile und ist ein super Gesellschafter und wir arbeiten da auch toll zusammen. Abgesehen davon sage ich immer ganz flapsig, einer in der Familie muss auch Geld verdienen und das ist mein Bruder, ich bin's nicht.
Total spannend. Und gefühlt hat das ja auch funktioniert, weil heute, nach vielen, vielen Jahren, in denen du jetzt hier im Haus bist, bist du meiner Meinung nach das Gesicht der Branche geworden. Das weiß ich nicht, wie wirtschaftlich erfolgreich ihr jetzt hier im Unternehmen seid, aber nach außen hin wirkt es sehr erfolgreich und super sympathisch und so weiter und so fort. Wie kam das Ganze zustande, dass du jetzt so auch in der Öffentlichkeit präsent bist?
Also erstmal, wenn es jetzt ein Film wäre, würde man sehen, dass ich ein bisschen erröte.
Das kann man, glaube ich, danach auf Social Media sehen. Ja, also wer uns da
überleben.
Ich sehe hier deine Social Media Kollegin, die gerade ein Video dreht. Also von daher ist es drauf.
Ja. Also erstmal finde ich spannend, was du als Erfolg beschreibst. Ich glaube, für mich ist Erfolg, dass es uns überhaupt noch gibt. Also das muss ich sagen, das ist unser Erfolg, auch wenn es nach außen vielleicht nochmal anders dargestellt ist oder sich anders wahrnehmbar ist. Aber ich glaube, ich habe immer oder wir haben immer sehr ehrlich, authentisch kommuniziert, wie es uns geht. Auch während der Corona-Zeit beispielsweise, überhaupt in jedem Interview, und das kriege ich häufig gesagt, die sagen mir immer, Mensch, wie ehrlich sind Sie denn? Wie sprechen Sie über auch Ihre schwierigen Momente in dieser Phase und auch, wie es dem Unternehmen tatsächlich geht? Und ich glaube, das ist auch etwas, was so eine Resonanz erzeugt im Außen, weil wir sehr transparent sind und sehr authentisch, wenn man das überhaupt sagen kann. Aber wir sind einfach so, wie wir sind und das ist anschlussfähig. Aber wie hat sich das entwickelt? Ich glaube, es sind viele Aspekte. Zum einen, weil ich vielleicht Quereinsteigerin bin und das auch interessant war am Anfang, weil, und zwar nicht, weil ich interessant war, sondern weil der Europäische Hof einer der Leuchttürme war immer schon in der Branche. Meine Eltern haben den wirklich unglaublich erfolgreich, auch weil sie ihn gehalten haben, geführt, sehr stark diversifiziert, also sind auch sehr charismatische Unternehmer immer gewesen und da bekannt sind. Und dann kam ich so als Quereinsteigerin rein. Und am Anfang haben viele auch gesagt, was will die da? Und haben das auch wirklich eher skeptisch angeguckt. Ich weiß noch, ich war auf den ersten großen Konferenzen, Kongressen, die ja immer wieder stattfinden, wo man sich so trifft. Und dann kam ich da an und dann haben viele gesagt, Frau von Kretschmann, Sie haben ja gar keine Ahnung von der Hotellerie. Und Sie werden im Nasenring durch die Manege gezogen, weil Sie werden nichts wissen. Und Sie haben mir da auch gesagt, was ich alles machen sollte. Ich weiß noch genau, da hat mir einer gesagt, wenn es Ihnen doch so schlecht geht ökonomisch und Sie immer zwischen Plus und Minus ganz knapp vorbeirauschen, haben Sie denn noch eigene Zimmermädchen? Und dann habe ich gesagt, klar, wir haben 13 festangestellte Zimmermädchen und dazu noch eine Hausdamenassistentin und so. Das ist alles der Bereich meiner Mutter. Viele von denen sind seit 30 Jahren bei uns. Und dann haben die gesagt, ja, 13 Zimmermädchen hier mit ihrem Lohntarif, mit ihrer Auslastung von 52% oder was sie immer so sagen, was ja sowieso so schlecht ist. Wenn sie die entlassen würden, würden sie 200.000 Euro sparen und wenn sie das extern einkaufen würden. Und dann habe ich mir das so angehört. Und dann bin ich nach dieser Konferenz auch zu meiner Mutter und habe ihr das so erzählt. Dann hat meine Mutter gesagt, weißt du was, wegen 200.000 Euro, einen von meinen Kolleginnen und Kollegen, die seit 30 Jahren sich hier mit Hingabe und Leidenschaft den Rücken krumm arbeiten, damit es hier so sauber ist, wie es sauber ist, geh raus und mach Vertrieb. Und dann, das war der Ansatzpunkt, dass ich erstmal gesagt habe, okay, wir gründen jetzt hier erstmal oder wir machen eine kleine Reorganisation und machen den Bereich Marketing und Vertrieb. Und die andere Geschichte, die haben dann auch gesagt, ja, also sie werden, wie gesagt, im Nasenring durch die Manege gezogen, sie schaffen es nicht. Und dann habe ich da mal schon aber diesen anderen Direktoren, Eigentümern aus anderen Hotels gesagt, wissen Sie, unser Führungsansatz und mein Führungsansatz ist gar nicht alles immer besser zu wissen, sondern mein Ansatz ist es, die besten Menschen bei uns ins Unternehmen reinzukriegen, die das, was sie machen, egal an welcher Stelle, besser machen können, als ich es je könnte. Dann habe ich meine Aufgabe getan. Mhm. Das heißt, die Kollegin aus dem Marketing- und Vertriebsbereich muss das besser machen können als ich, dann ist es perfekt. Genauso das Zimmermädchen, genauso die Hausdame, genauso der am Küchenchef hat jeder gesagt, ja klar. Ich habe ihm gesagt, also stellen Sie mal vor, ich würde besser kochen als der Küchenchef, dann wäre unser Restaurant leer. Ja, Küchenchef ist ja was anderes. Da habe ich gesagt, nein, bezieht sich auf jede Position. Ich muss natürlich gut informiert sein, ich muss Entscheidungen treffen, ich muss die strategische Ausrichtung des Hauses machen, ich muss kommunizieren, ich muss Visionen entwickeln, Missionen, die kommunizieren. Aber das Operative, das geht nur im Team. Und dann haben wir eben angefangen, uns neu ein bisschen zu fokussieren. Und ich habe angefangen, über das zu sprechen, was wir im Haus machen. Ich glaube, da waren meine Eltern ein bisschen zu bescheiden auch immer. Und ich habe dann einfach gesagt, ich trage das jetzt nach außen, was wir hier leben. Und dann kam natürlich ein großer Switch, dass wir wirklich eine Fokussierung gemacht haben. Und es war eine Geschichte, dass eine Kollegin in einem Abteilungsleiter-Meeting, ich bin ja sehr bescheiden, demütig hier reingegangen. Ich bin nicht reingekommen und habe gesagt, ich bin jetzt hier der Chef und ihr macht das, was ich sage, sondern ich bin als Beraterin reingegangen. Erstmal Prozesse optimiert, ein bisschen angeschaut, mir den Markt erschlossen, mir das Haus erschlossen, mir langsam den Respekt der Kolleginnen erarbeitet, dass die gesehen haben, oh ja, die macht da auch ein bisschen einen Unterschied oder die kann da auch ein bisschen was und dass die Vertrauen zu mir gewonnen haben. Und erst als das war, haben meine Eltern gesagt, okay, jetzt kommst du in die Geschäftsführung. Da ist mein Vater raus aus der Geschäftsführung der operativen Betriebsgesellschaft. Die führe ich jetzt mit meiner Mutter. Und wir haben so eine Doppelkonstruktion, sonst würden wir gar nicht mehr überleben. Wir haben eine Betriebsaufspaltung. Uns gehört sozusagen das Areal. Wenn wir Miete, Pacht zahlen müssten, so wie es normal wäre, könnten wir uns das alles gar nicht leisten. Also wir haben so kommunizierende Röhren. Wenn es der Betriebsgesellschaft schlecht geht, dann verzichtet die Besitzgesellschaft ein bisschen auf Pacht. Wenn es ihr gut geht, wie während der Corona-Zeit beispielsweise, wenn es ihr gut geht, dann kriegt sie Überschuss. Und da gibt es so eine minimale Nutzungsvergütung, die immer gezahlt werden muss, klar, weil die Besitzgesellschaft muss die Kredite bedienen. Aber dann bin ich erst rein und dann ist mein Vater raus. Der ist dann jetzt nur noch in der Besitzgesellschaft und ich führe das Haus operativ mit meiner Mutter seit 2012. Und dann hat mich in einem Abteilungsleiter-Meeting, das muss ich noch kurz erklären, eine Kollegin gefragt, wo wollen wir 2025 sein? Das war 2012. Und ich hatte darauf nicht sofort eine Antwort. Und das war natürlich ein herber Schlag für mich als Strategie- und Organisationsberaterin. Und dann haben wir diese sehr jetzt auch bekannte Vision und Mission gemacht. Nämlich, dass wir gesagt haben, wir wollen das herzlichste 5-Sterne-Hotel Deutschlands werden. Damals noch Stadthotel. Jetzt haben wir es angepasst 2025, haben wir es Stadt gestrichen. Und unsere Mission ist es, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen glückliche Momente erleben. Was bei unseren Kolleginnen und Kollegen beginnt, die bei uns an erster Stelle stehen, noch vor dem Gast und weit vor dem Unternehmen. Und das habe ich immer wieder erzählt. Und das hat in der Branche offensichtlich am Anfang erst für Irritation gesorgt und dann immer mehr ist das so eingesickert. Und dann kam eben Corona und es kam dann alles noch dazu, dass wir da eine unheimliche Aufmerksamkeit bekommen haben. Und so hat sich das, glaube ich, entwickelt.
Das ist insofern interessant, was du erzählst, weil man stellt sich das Wirken von Beratern landläufig anders vor. Ja, also wenn ich so klassisch Stereotyp denke, McKinsey und so, dann denke ich an Skalieren, dann denke ich an Einkauf optimieren, dann denke ich an Kosten senken, dann denke ich an Gewinn maximieren und solche Geschichten. Ja, da würde man denken, okay, was macht die? Vielleicht nimmt die den europäischen Hof, setzt ihn auf die grüne Wiese, baut ihn neu, dann hast du andere Immobilienkosten und so weiter und so fort. Ist ja alles viel, viel leaner, viel schlanker und so weiter und so weiter. Aber du gehst einen ganz anderen Weg als das, was man von Beratern erwarten würde. Ist mein Bild, was ich von Beratern habe, falsch? Oder hast du einfach so eine Art 180-Grad-Mindset-Turnaround hingelegt, als du hier dann reingegangen bist? Weil solche Dinge wie, hey, also lieber verzichte ich jedes Jahr auf 200.000 Euro, als dass ich eine meiner Zimmerdamen irgendwo vorzeitig in den Ruhestand schicke, das muss man sich auch erstmal leisten können. Das ist eine harte Aussage.
Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist immer schon in mir gewesen. Also ich habe auch unsere Beratung so geführt. Also sehr kooperativ, sehr menschenzentriert, sehr empathisch und werteorientiert. Und ich habe hier natürlich ein Feld gefunden, bei dem das alles gegeben ist und noch mal ein bisschen mehr und das über 160 Jahre. Und es sind genau diese sozusagen Irritationen, die ich immer wieder auslöse, weil ich dann im schwarzen Anzug und wie so ein Berater auftrete und plötzlich was anderes sage. Und ich glaube, dass genau das der Punkt ist, warum ich manche Menschen erreiche, die ich normalerweise so nicht erreichen würde. Also ich halte sehr viele Vorträge auch über unsere Art zu führen, unsere Unternehmenskultur, unsere Unternehmensphilosophie, auch vor großen DAX-Unternehmen, die mich einladen zu Leadership-Workshops oder Strategieklausuren. Und da sitzen dann meistens Menschen gegenüber, die gewohnt sind, mit klassischen Beratern zu arbeiten. Und dann ist es erstmal so anschlussfähig, weil die denken, ah ja, das kennen wir ja, da ist so eine mit dem schwarzen Anzug und die kommuniziert mit Folien. Und dann kommt plötzlich eine Nachricht, die genau das Gegenteil ist. Die genau sagt, für uns ist Geld sinnentleert. Wir machen das nicht wegen des Geldes. Wenn wir es wegen des Geldes machen würden, hätten wir den Europäischen Hof schon längst verkauft oder umgenutzt in Mieteinheiten. Wir machen es, weil wir unsere Mission erfüllen wollen, nämlich einen Ort zu schaffen, an dem Menschen glückliche Momente erleben. Und das ist das, warum wir jeden Morgen aufstehen und warum wir dieses Haus weiterführen. Wir denken und agieren, wie man es so schön als Familienunternehmen sagt, enkelfähig. Das heißt, wir denken in Generationen, nicht in kurzfristigen Quartalsberichten. Und deswegen machen wir Dinge, die auf den ersten Blick ökonomisch irrational klingen würden, aber auf die lange Sicht plötzlich was bewirken. Und ich sage immer ganz wichtig, das machen wir nicht transaktional. Wir machen nicht etwas, damit wir dann eben in 20 Jahren davon einen Profit erzielen, sondern wir machen es aus dem Herzen heraus, weil wir wirklich was Gutes bewirken wollen. Und mein Paradebeispiel ist auch immer Corona. Wir wurden alle in der Branche von 100 auf 0 abgebremst. Und wir haben am zweiten Tag nach dem ersten Lockdown eine Beschäftigungsgarantie ausgesprochen für unsere 165 Kolleginnen und Kollegen. Und wir hatten noch zwei Monate Liquidität auf dem Konto. Und wir haben gesagt, wir nehmen lieber privat als Familie noch einen Kredit auf, bevor wir einen von diesen 165 Kolleginnen und Kollegen entlassen.
Was sie auch gemacht haben würde dann.
Genau. Wir haben alle übernommen, auch die in der Probezeit in der Zeit. Und wir haben sofort dadurch psychologische Sicherheit geschaffen. Und es gibt 3 oder 4 Häuser, auch von großen Ketten hier in Heidelberg, die am dritten Tag 30% ihrer Leute entlassen haben.
Weil sie gesagt haben, wie viele Millionen hat euch das gekostet? Wie viel Geld habt ihr dafür aufnehmen müssen, um dieses Versprechen zu halten?
Wir haben einen Kredit aufgenommen von 2 Millionen in der Zeit, während Corona. Und das war natürlich anspruchsvoll, klar, weil wir ja eben keine diesen großen Reserven haben, weil wir jeden Euro wieder reinvestieren ins Haus. Aber ich mache die Geschichte weiter, weil da kam zum Beispiel Vater einer Kollegin, die in der Probezeit war, aus der Küche, und kam zu mir mit Tränen in den Augen in der Corona-Zeit und hat gesagt, dass sie meine Tochter übernommen haben. Es wäre ein leichtes gewesen, sie in der Probezeit zu entlassen in so einer Zeit. Aber dass sie übernommen haben, diese junge Frau ist innerhalb kürzester Zeit, nachdem es wieder anfing, in der Küche aufgestiegen wie eine Kanone. Die war kurze Zeit später Sous-Chefin des Küchenchefs und eine unserer größten Stützen. Und das, was ich damit sagen will, als es wieder losging, hatten wir ein voll motiviertes Team, was voll reingehauen hat und gesagt hat, wir sind one family. Wenn ihr zu uns steht, in solchen Zeiten stehen wir auch zu euch. Und die anderen haben immer noch ihre Teams nicht wieder voll. Das heißt, diese kurzfristige Entscheidung, die ökonomisch uns was gekostet hat, uns langfristig etwas gebracht, nämlich Vertrauen, Sicherheit, dass wir jetzt in der Lage sind, beispielsweise unsere Stellen auch relativ gut zu besetzen, weil auch nicht nur im Betrieb, sondern es trägt sich ja auch fort, die Menschen wissen, das ist ein fairer Arbeitgeber. Das ist ein Arbeitgeber, der steht auch zu uns, wenn es schwierig wird. Und man bekommt manchmal etwas, wenn man irrational agiert. Also andere Beispiel auch wieder, während Corona kommt ein Mann zu uns in den Betrieb und sagt, ich sammle gerade für krebskranke Kinder. Ich gehe zu Friseuren und Friseurinnen und die sollen mir die Haare und die müssen wir kaufen. Wir brauchen Spenden. Können Sie uns was spenden? Und dann habe ich diesem Mann gesagt, hören Sie, unsere Leute sind gerade in Kurzarbeit. Die verdienen sowieso schon relativ wenig. Jetzt verzichten die nochmal. Ich kann jetzt vom Betrieb aus nichts ihnen spenden. Das kann ich nicht verargumentieren. Aber ich kann ihnen jetzt privat einfach mal 300 Euro geben oder 500 Euro. Das mache ich gerne von Herzen, damit sie sehen, ich unterstütze ihre Initiative. Aber es tut mir furchtbar leid. Der ist gegangen und es war vorbei. Lange nach Corona, es war schon längst vorbei, ruft er mich an und sagt, Frau von Kretschmann, wir kommen bei Ihnen vorbei mit der regionalen Zeitung. Wir kriegen eine ganze Seite für unser Projekt. Und dann habe ich gesagt, das ist ja toll, ich gratuliere Ihnen, aber Sie verwechseln mich, weil ich habe damals nichts gespendet. Und dann sagt er, doch, Sie haben mir 300 Euro gegeben. Ich bin damals von Unternehmen zu Unternehmen gegangen. Ich war bei den ganzen Firmen, die auch in Anführungszeichen Corona-Gewinnler waren. Bei 80% habe ich nicht mal einen Termin bekommen. Bei den 20% haben mir 80% gesagt, ich gebe Ihnen nichts. Und sie waren, obwohl es ihnen so schlecht ging, haben sie was deswegen kriegen. Wir haben natürlich einen Medienäquivalenzwert, der war
gigantisch, ja.
Gigantisch, ja, ja, im Vergleich. Und das ist es eben. Also ich glaube einfach, dass wenn man Gutes tut, wenn man eben nicht nur ökonomisch denkt, sondern ganzheitlich denkt, enkelfähig denkt, dass es dann im Ganzen auch stimmt. Ja? Und für uns ist eben nicht der ökonomische Erfolg das Entscheidende. Wir müssen immer eine schwarze Null erzielen, weil sonst sind wir weg, ist ja klar. Also wir müssen auch ökonomisch denken. Aber darüber hinaus geht es um was Größeres. Wir sind Teil von einem größeren Traum und ich glaube, das spüren die Menschen.
Lass uns noch mal einen Aspekt und dann gebe ich sofort auch wieder an dich ab zurück, Andreas, bevor du auf die Idee kommst, hier in die Bar zu gehen und sagst, mein Güte.
Nee, ich bin gerade so fasziniert von dem, was Caroline sagt.
Also, das glaubst du dir. Das ist auch so, ist auch so. Aber weißt du, es gibt auch ein paar Menschen da draußen, die hatten noch nicht das Glück, hier zu sein. Die kennen vielleicht den Europäischen Hof nur so ein bisschen aus den Medien oder sagen, Mensch, das ist dort die tanzt und so, habe ich schon mal gesehen. Ja, ja, du bist ja, also zumindest bist du ja anders als wir, bist du ja Millionärin, also TikTok-Millionärin, mehr als 2 Millionen Views. Ja, das ist ja auch ein Medienäquivalenzwert heutzutage. Aber der Europäische Hof, du hast es gesagt, 165 Mitarbeitende Größenordnung. Wie ist das Zimmer, Durchschnittsrate, Belegung? Ihr habt einen Stern im Restaurant. Stellen Sie das Haus einmal ganz kurz vor, dass man sich so ein bisschen was drunter vorstellen kann. Vielleicht, dass man auch diese 2 Millionen einsortieren kann. Ja, also, dass man einfach vielleicht noch einen kleinen Eindruck noch hat.
Ja. Also einen Stern im Restaurant haben wir übrigens noch nicht. Wir haben einen Stern für unser Hotel von Michelin, aber im Restaurant nicht. Ja, wir sind so ein Full-Service-Anbieter. Wir haben 110 Zimmer. Davon haben wir unterschiedliche Kategorien, vom Einzelzimmer bis zur Executive Suite. Wir haben eine Penthouse Suite. Wir haben 5 Serviced-Apartments für unsere Longstay-Gäste, von denen wir sehr stark auch profitieren, weil wir haben einen Erfolgsfaktor in Heidelberg, das sind die Unikliniken. Und viele Menschen kommen aufgrund der wirklich herausragenden Qualität unserer Klinik aus der ganzen Welt hierher. Und deswegen haben wir einige Gäste, die sind auch monatelang bei uns dann in solchen Serviced Apartments mit eingerichteter Küche und Wohnraum und so. Dann haben wir 2 Restaurants, ein Fine Dining Restaurant, die Kurfürstenstube, ein Sommerrestaurant im Sommer. Wir haben ein Spa mit Sauna, Sanalien, Dampfbad, ein Fitnessbereich, also so ein klassischer Day Spa, auch wie ein Stadthotel das so hat. Haben 10 Veranstaltungsräume, also von der Wiege bis zur Bahre, ja, von der Taufe über den Geburtstag bis zur Trauerfeier, aber auch Workshops, Tagungen.
Jetzt bin ich froh, dass du sagst Trauerfeier. Jetzt hab ich noch irgendwie so einen Ruhewald nebendran oder sowas, ja. Also dass du ab der 30. Übernachtung kriegst du noch so einen Urnenplatz oder sowas, habe ich gedacht. Aber das beruhigt mich jetzt ein bisschen. Long Stay, ja, also Everstay sozusagen. Es ist ein neues Geschäftsmodell, ja. Long
Stay mal anders interpretiert.
Ja, ja, also wenn du Friedhofsgebühren heute siehst, ja, also 30.000 Euro für so ein Grab, da kannst du als Hotelier schon auf den Gedanken kommen, dass das vielleicht noch ein Modell wird.
Ja, werd mal drüber nachdenken. Ja, und wir sind eben mittendrin in Heidelberg, nah an der Altstadt. Und Heidelberg ist schon auch schön gelegen. Du hast mit der Pfalz die ganzen Weinregionen und hast das Heidelberger Schloss, hast einen Fluss, Berge, Kultur. Also wir sind sozusagen für viele Interessengruppen könnten wir eine Anlaufstelle sein.
Caroline, als du hier angefangen hast, als du dich hast nicht überreden lassen, du hast es selber entschieden, hast du irgendetwas wirklich Großes verändert im Haus? Oder bist du der Tradition treu geblieben und hast gar nichts verändert? Oder was würdest du auch niemals antasten?
Also ich glaube, du kannst als Nachfolger 2 Fehler machen. Das eine ist, du machst aus Harmoniestreben alles wie deine Eltern. Dann machst du keinen Unterschied und bringst das Unternehmen nicht voran. Und du kannst den zweiten großen Fehler machen, du machst alles anders und schließt dich nicht an die Erfahrung, die da ist. Ich glaube, dass ich werde häufig gefragt, was ist dein Footprint in deiner Generation? Und ich glaube, dass jede Generation vor dem Hintergrund ihrer speziellen Herausforderungen sehr unternehmerisch klug agiert hat. Also meine Urgroßeltern haben aus alt neu gemacht, die ersten Heizungen eingebaut, die ersten Bäder eingebaut, das Unternehmen wirklich auch etabliert als eines der großen Hotels in Deutschland. Meine Eltern haben vor dem Hintergrund ihrer Herausforderungen, also erster, zweiter Golfkrieg, Finanzkrise, platzende Dotcom-Blase, 9/11, alles, was da auch drin war, sehr stark diversifiziert. Also meine Eltern sind eher, also mein Vater insbesondere, auch ein Bauherr, ein Entwickler. Und meine Urgroßeltern haben was neu gemacht, meine Eltern aus klein-groß. Alle Investitionen, die großen Zubauten, Diversifikation, alles immer mit Fremdkapital, immer zur Bank gegangen, Kredit aufgenommen und gebaut. Also sehr mutig, unternehmerisch sehr mutig. Und meine Rahmenbedingungen sind eher die aktuellen Megatrends, Digitalisierung, Einsatz künstlicher Intelligenz, Fachkräftemangel, hohe VUCA-Welt. Das ist die VUCA-Welt. Hohe Unsicherheit, hohe Komplexität, hohe Ambiguität. Und das ist hohe Volatilität. Und da, vor diesem Hintergrund ist eher die Frage, wie wachsen wir nach innen, ist mein, deswegen ist eher mein Ansatz ist aus Ich mach wir. Ich wachse eher in Richtung Haltung, Führung, Unternehmenskultur. Und das ist genau das aus unserer Sicht, was im Moment gerade der Markt erfordert. Ja, und deswegen war, glaube ich, in jeder Generation immer auch der Richtige gerade dran. Ja, und weil das ist meine Leidenschaft. Ich finde Führung wahnsinnig spannend. Ich liebe unser Team und ich liebe es einfach da auch weiter zu entwickeln. Und es zeigt ja auch, dass, wie wir das machen, da draußen sehr wohl wahrgenommen wird und auch für branchenübergreifend interessant ist. Also wie viele Vorträge halte ich über unseren Servant Leadership Ansatz, wie wir dienen hier beispielsweise. Wie viele Vorträge halte ich über unsere Unternehmenskultur? Wie viele Vorträge halte ich über werteorientierte Führung in Zeiten der digitalen Transformation? Und das sind Dinge, die haben mit der Hotellerie gar nichts so direkt zu tun, aber es ist natürlich dort auch gut, aber es ist überall gut. Und deswegen nutzen wir den Europäischen Hof eben nicht nur als Hotel. Es ist natürlich ein Hotel, es ist ein Familienmitglied für uns, aber es ist auch ein Medium, um unsere zutiefst menschenfreundliche und zugewandte Haltung in die Welt zu tragen. Ich kann darüber sprechen und das hat dann wiederum den Punkt zu Social Media. Weißt du, ich erzähle ja auf Social Media oder wir erzählen nur Geschichten. Wir erzählen nur, was hier passiert. Mehr machen wir gar nicht. Ja, es ist keine, viele fragen sich, ah, was habt ihr da für eine Agentur und was habt ihr da für ein Storyboard und wie macht ihr das und plant ihr eure Beiträge? Und dann sage ich, ich weiß nicht, was ich heute Abend poste. Mal sehen, was heute auf dem Flur passiert, ja, wen ich sehe oder welcher Gast mich fragt, ob er plötzlich tanzen will oder was kommt uns in den Sinn. Es ist sehr authentisch erzählt, was hier passiert.
Tue Gutes und rede darüber, ist der Kern eines jeden PR-Konzeptes. Das ist Storytelling, letztens nichts anderes. Und ich glaube, du sagst es ja selber, viele kennen dich auch von diesen kurzen Videos auf Social Media. Oft tanzend, aber eigentlich immer gut gelaunt, immer positiv. Ich glaube, nie aufgesetzt. Also zumindest hat man das Gefühl, es sei nie aufgesetzt. Ja, also ich bin niemand, der sagt, es ist immer alles wahr, was ich da sehe. Aber man hat das Gefühl, es ist so. Ja, welche Rolle spielt das als Influencer nach innen und nach außen? Also nach innen ganz bewusst, weil du gibst ja auch einen Ton vor. Ja, du stehst für eine gewisse Unternehmenskultur und sagst selber ja, es geht darum, wie wachsen wir nach innen. Ja, das wirkt ja wahrscheinlich auf dein Team auch, oder? Oder ja. Wie misst du das?
Also konkret messen merken wir das natürlich, wenn wir Kolleginnen und Kollegen, also wir nennen ja unsere Mitarbeitende bewusst Kolleginnen und Kollegen, um zu signalisieren, dass wir mit denen auf Augenhöhe kommunizieren. Und dieser Punkt, dass wir sagen, unsere Kolleginnen und Kollegen stehen an erster Stelle, dann kommt der Gast und erst dann ist ganz weit hinten das Unternehmen, hat was mit dem Unternehmen gemacht, hat auch was mit unseren Kolleginnen und Kollegen gemacht. Und die Gäste mussten es auch erstmal verstehen, weil wir haben natürlich auch Gäste, die hierher kommen und dann, was weiß ich, 460 Euro für ein Zimmer zahlen, wenn sie eine Suite haben oder sowas. Und dann sagen, Mensch, sie sagen jetzt, ihr Kollege steht an erster Stelle und ich bin doch aber hier der König. Und dann sagen wir immer, ja, aber das Gästeerlebnis kann nicht besser sein als das Mitarbeitendenerlebnis oder Kolleginnenerlebnis. Und das kommuniziere ich nach außen und lebe es auch nach innen und das merken unsere Kolleginnen und Kollegen.
Und verstehen das alle Gäste? Also jetzt ganz ehrlich, versteht das jemand, der, keine Ahnung, aus einer aus vielleicht auch einem eher autoritären Land kommt, der vom Golf kommt, der aus Russland ist, der aus Amerika ist, der, weiß ich nicht, es gewohnt ist, wie ein kleiner König zu leben. Versteht der diesen demokratischen Ansatz oder gibt es da Diskussionen?
Er versteht es, wenn ich ihm sage, dass er spüren würde, wenn die Menschen, die ihn betreuen und umsorgen, nicht gut drauf sind, nicht gut gelaunt sind, nicht das lieben, was sie tun. Das merkt man als Gast. Und dann, er möchte ja einfach nur als König bleiben. Wir behandeln natürlich unsere Gäste als sehr besondere Menschen und wir umsorgen die sehr herzlich, zugewandt, aufmerksam. Aber für uns in der Führung ist das Wichtigste, dass wir uns entsprechend um unsere Kolleginnen und Kollegen kümmern. Und die meisten verstehen das tatsächlich. Und wichtig ist auch da, nicht transaktional, wir sind nicht nett zu unseren Kolleginnen und Kollegen, damit die nett sind zu den Gästen, damit wir mehr Umsatz machen, sondern wir wollen, dass es denen wirklich gut geht bei uns. Und die meisten Gäste verstehen es sofort, weil sie spüren die Stimmung hier im Haus. Und eine Aufgabe von Führung, und da komme ich wieder zu Social Media, weil du fragst, wie geht es nach innen, ist Kommunikation. Unternehmen sind soziale Systeme. Und soziale Systeme sind Kommunikationssysteme. Und deswegen ist Reden so wichtig. Und Erzählen, Wertschätzung, Fokussieren. Also auch mal die auf die Bühne holen beispielsweise, die auf der Hinterbühne sind. Die Leute, die in der Spülküche arbeiten. Die Leute, die auf dem Housekeeping arbeiten. Die Leute, die in der Schreinerei arbeiten, in der Polsterei, in der Elektrowerkstatt. Weil häufig sind es die Menschen, die im Hintergrund die Infrastruktur bereitstellen, die nicht den Fokus kriegen, den sie eigentlich brauchen. Und auch das haben wir geändert, dass wir die reinziehen in unsere Social-Media-Kanäle und ihnen Sichtbarkeit geben. Und das, darüber freuen sich die Menschen unfassbar, wenn man sich einfach mal bei einer Zimmerdame bedankt für das, was sie gerade gemacht hat. Wenn man sich bei einem Spüler bedankt, den in den Arm nimmt und sagt, vielen Dank. Und das ist nicht für Social-Media gemacht, sondern das sagen wir dem ja sowieso jeden Tag. Also, aber das macht was mit den Menschen, weil sie kriegen eine Wertschätzung, eine Aufmerksamkeit, die sie normalerweise nicht bekommen. Und viele unserer Kolleginnen und Kollegen machen ja auch mit. Ich habe gestern wieder eins gepostet, da hat mich auch der Kollege angefragt, können Sie mich ins Collab nehmen? Ich möchte das auch auf meinem Insta-Post teilen. Also das ist nicht so, dass wir die vor die Kamera ziehen, sondern die freuen sich auch. Und die werden dann auch wieder angesprochen von ihren Familien, weißt du, von ihren Freunden und sagen, boah, ich habe euch gesehen. Manche bei uns auch im Service, dann kommt ein Gast und sagt, ich hätte gern das und das. Und dann sagt er, ich habe sie übrigens tanzen sehen. Ja, also nicht nur mich, sondern alle die Kollegen. Und das macht was mit denen und das schließt zusammen, das bindet mehr ans Haus. Es gibt eine unheimliche Loyalität, es gibt ein Wir-Gefühl und das ist extrem förderlich.
Ich glaube, wir müssen nachher auch noch tanzen. Ulf. So spontan, also wir sprechen so viel über Tanzen.
Meine Begeisterung ist mehr so.
Wir schauen mal. Wir schauen.
Könnt doch wachsen.
Ja, und es ist auch so, dass nicht jeder findet es ja auch toll. Also ja. Muss man ja auch sagen. Also manche sagen ja auch, wie spinnt und wie lächerlich und Grinch und was machen die da eigentlich?
Ja? Ich werde es mal probieren. Ja. Das ist okay. Ja, also ich nehme ja auch so Herausforderungen gerne mal an. Ja? Also das ist okay.
Das machen wir, oder? Ja. Aber auch das ist mutig, weißt du, dass du mal aus den bestehenden Pfaden austrittst. Und genau das ist es, weißt du. Auf der einen Seite siehst du mich eben im schwarzen Anzug und denkst, das ist eine Ex-Beraterin. Auf der anderen Seite macht sie sich selber zum Affen, indem sie rumtanzt. Ja? Sich nicht so ernst nehmen, Humor haben, über sich selber lachen zu können. Und auch ja, bewusst mal konstruktiv zu irritieren, sage ich mal. Ja? Und zugleich muss ich auch sagen, ich möchte natürlich nicht, dass die Leute denken, das ist diese Ulknudel aus Heidelberg, die immer nur rumtanzt und sich lächerlich macht. Deswegen balanciere ich auch insbesondere auf LinkedIn, aber auch auf TikTok, diese ganzen Tänze mit inhaltlichen Posts über Führung, über Werte, über systemische Ansätze. Auch über politische Statements übrigens. Also das ist, das muss sozusagen in der Balance sein. Und dann funktioniert es auch für mich, weil, wie gesagt, ich möchte mich ja nicht nur zum Affen machen.
Du hast eben auch von der Stimmung gesprochen, die man hier im Haus spürt, wenn man hier reinkommt. Die habe ich tatsächlich gestern, ich durfte ja auch übernachten, die habe ich auch gespürt, als ich direkt reinkam. Und ich kenne selber diese Welt der Hotellerie und weiß, wie stressig der Alltag sein kann, das Tagesgeschäft sein kann. Dann ist plötzlich der wieder krank und der wieder krank. Wie gelingt es dir in einem so hochfrequenten Betrieb wie auch diesem europäischen Hof hier in Heidelberg, menschliche Nähe zu leben und nicht in diese typische betriebliche Hektik zu verfallen? Wie schaffst du das? Oder wie schaffen deine Mitarbeiter das auch? Immer irgendwie dieses Lächeln im Gesicht zu haben.
Also ich glaube, das ist, das schließt ein bisschen an eure erste Frage mit dem Gastgeber sein. Ich glaube, das ist eine Grundhaltung, Hospitality wirklich zu leben. Und auf der anderen Seite ist es, dass wir uns Zeit nehmen. Also für uns ist ein Fünf-Sterne-Hotel eben nicht der Bentley vor der Tür, die goldenen Wasserhähne. Natürlich brauchen wir eine gute Infrastruktur. Das erwarten unsere Gäste und die sollen sie auch natürlich bekommen. Aber für uns ist Luxus, Zeit und Aufmerksamkeit, die wir unserem Gegenüber schenken. Das ist für uns, sind es die Kolleginnen und Kollegen und die Gäste. Für die Kolleginnen und Kollegen sind es die Gäste, dass wir uns Zeit nehmen zu verstehen, die Menschen zu sehen, zu wertschätzen und sie zu umsorgen. Und diese Zeit nehmen wir uns und das ist echter Luxus. Deswegen haben wir 165 Kollegen für 110 Zimmer. Ich meine, wenn du in andere Hotelprodukte gehst wie Motel One, die haben 350 Zimmer und haben 13 festangestellte Mitarbeitenden. Ein super Produkt, finde ich toll, klasse. Bei uns ist es eben ganz anders, weil unser Produkt ist was anderes erfordert. Aber wir nehmen uns die Zeit. Wir nehmen uns auch wirklich die Zeit zuzuhören und die Antwort abzuwarten und dann nicht die nächste Standardfrage abzuspulen, sondern je nachdem, was der Gast oder auch der Kollege gesagt hat, darauf einzugehen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Das macht den Unterschied. Und es ist dieses Beziehungsmanagement, was wir leben. Und unsere Kolleginnen und Kollegen haben wirklich diesen Ansatz, unsere Gäste glücklich machen zu wollen. Ja. Und das ist unser Wunsch. Und wenn uns das gelingt, dann freuen wir uns auch. Ja,
ja, das spürt man und das lebt man oder das merkt man. Beim Check-in, bei Restaurant, beim Frühstück, im Spa war ich nicht, aber das wirklich überall herzlich. Ne? Also das ganz toll. Also Kompliment in die Richtung.
Und auch die Zimmerdamen zum Beispiel auch. Das passiert ja auch häufig. Weißt du, bist in irgendeinem Hotel, in irgendeiner Großstadt und in so einem anonymen Hotel und dann fragst du das Zimmermädchen oder die Zimmerdamen, wo geht's denn hier zum Spa? Dann kriegst du häufig die Antwort, ich nichts wissen, ich nur putzen, ich gleich in nächste Hotel. Weißt du so? Richtig. Und bei uns ist es so, dass die Zimmermädchen, auch wenn sie zum Teil eine Sprachbarriere haben, weil sie zum Teil aus Kroatien kommen oder ich weiß nicht woher, aber die sagen dann, die nehmen dich dann trotzdem mit und begleiten dich zum Spa und sagen dir, da ist das Spa. Und das ist einfach eine besondere Geste. Und es gibt ganz viele kleine, besondere Gesten, die unsere Kolleginnen und Kollegen hier leben. Und die kannst du auch nicht antrainieren, weißt du? Du kannst da nicht ein striktes Regelwerk aufsetzen, sondern du musst den Menschen einen Rahmen bieten und dann innerhalb dieses Rahmens dürfen die agieren, wie sie es für richtig halten und wie sie glauben, Menschen glücklich machen zu können. Und dann können sie eben auch die Zeit nehmen, mal 10 Minuten mit dem noch rüberzulaufen und dann sind die nicht eingetaktet. Und zugleich müssen wir auch immer wieder balancieren durch Feedback und schauen, dass wir auf der Prozessachse auch gut sind. Also Hospitality ist ja viel mehr als Service. Ja, Service ist prozessorientiert, ist reglementiert, ist effizient, ist, wir erfüllen die Erwartungen, wir machen das sehr beratermäßig. Ja? Prozesse sind klar durchstrukturiert. Aber Hospitality ist ja viel mehr. Es hat Herz, hat Seele, geht die Extrameile, übererfüllt die Erwartungen, erfüllt die Erwartungen, die der Gast vielleicht noch gar nicht formuliert hat, erfüllt Wünsche, die der Gast vielleicht noch gar nicht selber weiß, nimmt sich Zeit. Und das ist der riesige Unterschied.
In der ganzen Führungsthematik spielt Vertrauen natürlich auch eine große Rolle deinen Mitarbeitern gegenüber, deinen Mitarbeiterinnen gegenüber. Was machst du, wenn dieses Vertrauen mal missbraucht wird oder erschüttert wird?
Also wir haben auch eine Unternehmensphilosophie formuliert und da ist der erste Satz, ist wir vertrauen unseren Kolleginnen und Kollegen und schaffen Rahmenbedingungen, dass die sich entwickeln können und ihr ganzes Potenzial entfalten können. Und Vertrauen ist ja rein, gibt den großen Soziologen Niklas Luhmann, die Strategie mit der größten Reichweite, die effizienteste übrigens, weil Kontrolle ist sehr aufwendig. Und für uns, wir leben in einer Vertrauenskultur und sagen, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ist nicht unser Spruch, sondern wir sagen, wir vertrauen primär. Wir schenken erstmal jemanden Vertrauen und dann gucken wir, was bei rumkommt. Meine Erfahrung ist, je mehr Vertrauen du schenkst, desto mehr kriegst du zurück. Und meine Erfahrung ist auch, wenn du Menschen vertraust, wachsen die über sich hinaus. Dem wachsen im wahrsten Sinne des Wortes Flügel. Viel größer, als man es je hätte erwarten können. Und ja, es ist kein blindes Vertrauen, es ist achtsames Vertrauen. Das heißt, wir balancieren durch Feedback. Und jetzt zu deiner Frage, was passiert, wenn Vertrauen missbraucht wird? Das passiert mir natürlich auch. Also ich habe hier auch einen Fall gehabt, das sage ich immer wieder. Wir hatten jemanden im Einkauf mit einer hochgradigen kriminellen Energie. Der hat in kürzester Zeit 60.000 Euro hier aus dem Betrieb raus. Das Problem ist ja immer in der Hotellerie, alles, was du hier hast, in den Zimmern, überall, alles kannst du zu Hause gebrauchen, alles. Von der Klorolle über die Glühbirne, über Batterien, bei uns werden ja auch Batterien aus der Fernbedienung von Gästen manchmal mitgenommen als Souvenir. Bademäntel.
Weil die gebrandet sind oder warum?
Ich weiß auch nicht.
Wie viel Batterien musst du nach Hause tragen, bis du 60.000 Euro Schaden gemacht hast? Ja? Also, und was für ein Sondermüllhaufen ist das dann, diese Runden?
Okay. Aber dieser Einkaufsleiter war natürlich für allen Einkauf, auch Non-Food-Artikel. Wir renovieren hier auch selber. Wir haben eigene Handwerker, eigene Scheiderinnen etc. Also der hat sein eigenes Haus parallel gebaut. Der hat sogar eine Kühltruhe herausgetragen. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, ja. Aber Duschköpfe, Farbe, alles, ja. Und es waren dann zwei Auszubildende, die dem auf die Schliche gekommen sind. Alle anderen hat er so perfekt, aber ich meine, man muss ja immer auch gucken bei sich selber, was hat man falsch gemacht, ja. Klar. So, was ist auch uns entgangen. Und auf jeden Fall ist es dann aufgeflogen und dann kam eben der Punkt, ja, Frau von Kretschmann, sehen Sie, das haben Sie jetzt von Ihrem Vertrauen. Jetzt werden Sie hier so über den Tisch gezogen, jetzt Sie müssen was ändern. Und dann von außerhalb des Betriebes.
Wollte ich kurz sagen, wer sagt sowas?
Nein, es war von außen, weil ich habe das natürlich dann auch ein paar Mal erzählt, weil es mich so selber so geärgert hat, dass es bei uns passiert ist. Und dann habe ich ihm aber auch gesagt, wissen Sie, wenn ich jemanden habe, der mich betrügen will, der schafft das so oder so. Wenn du jemanden hast mit einer hochgradigen Kriminellen, der schafft es, dich zu betrügen. Aber ich kann doch nicht unser ganzes unternehmerisches Denken und Führen auf diese 1% ausrichten im Unternehmen und Taschenkontrollen machen oder was weiß ich, die Kontrolle hochfahren, bis sie mich Tausende von Euro kostet, sondern ich muss mich doch auf die 99% ausrichten, denen ich vertrauen kann. Da habe ich doch den viel größeren Hebel. Das heißt, um deine Fragen zu beantworten, ja, ich werde auch immer mal wieder mit meinem Vertrauen missbraucht. Das trifft mich auf einer Ebene, aber ich kann es dann immer wieder auch ganz gut abschütteln, weil ich mich dann da auf die fokussiere, denen ich Vertrauen schenke und bei denen ich es mehr als doppelt, dreifach zurückbekomme.
Nun ist natürlich so ein Betrugsfall die Ausnahme, glücklicherweise die Ausnahme, aber es gibt ja auch noch etwas anderes. Du hast eben gesagt, wir haben kein so ein richtig starres Regelwerk. Ich kenne auch Häuser, ich kenne auch Ketten, da sind viele Verhaltensregeln, letztens wurde die sehr stark dokumentiert und da gibt es so eine Art, ja, ich weiß nicht, so ein Verhaltenskodex und viele, viele Regelwerke und so weiter und so fort, damit eben kein Chaos passiert, damit nicht jeder macht, wie er denkt, sondern damit es auch einen gewissen Servicestandard gibt und so weiter und so fort, ja. Und da ist ja das Vertrauen jetzt vielleicht nicht so im Großen quasi enttäuschbar, aber es ist ja trotzdem das, was du sagst. Du warst ein Produkt, du hast ein bestimmtes Gästeerlebnis, was du garantieren möchtest letzten Endes, ja. Wie machst du das, wenn du sagst, es gibt kein starres Regelwerk? Doch. Ist es dann nur Vorleben oder gibt es das Regelwerk doch, aber doch. Es heißt anders?
Doch, also es gibt ein Regelwerk, aber nicht starr. Weißt du was? Also es gibt einen Rahmen. Natürlich haben wir auch Standards. Wir haben Service-Standards, wir haben Standards in der Küche. Natürlich muss der Wolfsbarsch, wenn er so auf der Karte steht, immer gleich rausgehen. Kann nicht sein, dass der Koch A heute mal so macht und der heute Abend kocht es anders. Also es gibt Standards, es gibt, wie wird es gekocht, wie sieht's aus, Fotodokumentation und. Es gibt auch Service-Standards, dass der Kaffee so präsentiert wird, wie er präsentiert wird, dass dazu ein kleines Schokoladenbrownie könnte noch dazu kommen, dass der einen kleinen Sticker da drin hat und wie es präsentiert wird, dass du noch was unter deinem Glas hast, so einen kleinen Unterleger und. Aber es ist eben nicht starr. Das heißt in dem Sinne, dass du nicht bei Bedarf auch in der einen oder anderen Richtung, insbesondere in Bezug auf Dienstleistung, Service, davon abweichen kannst. Also wir lassen auch Luft zum Atmen, sage ich mal. Ja? Aber es gibt natürlich klare Prozessbeschreibungen auch bei uns und da halten wir uns auch in der Regel dran. Und wenn wir uns nicht dran halten, dann ist es meine Aufgabe oder die Aufgabe der Führungskräfte, die Kollegen auch dann mitzunehmen, dass sie das eben auch einhalten. Also das meine ich mit immer wieder konstruktiven auch klarem Feedback, ja, weil nur so lernen wir ja auch. Wir brauchen einfach eine gelebte, wirklich gute Führungs-Feedback-Kultur.
Darf ich noch kurz nach diesem Feedback fragen? Das ist ja auch etwas sehr, sehr Aufwendiges. Mhm. Also du kannst ja nicht mit 160 Menschen jeden Tag oder jede Woche, kaum noch mal jeden Monat ein Feedback-Gespräch führen, ja, weil das, natürlich kannst du sagen, hey, schön, dass du da bist, freue mich, dich zu sehen. Sowas kriegt man hin, aber das ist ja kein Feedback-Gespräch.
Absolut.
Sondern Feedback ist ja auch dann, ja, auch die Frage, ist es Feedback, ist es Feed-up? Ja, es muss vorbereitet werden, das ist richtig Arbeit. Wie machst du das?
Also wir haben ja schon auch eine ganz klare Organisationsstruktur hier. Wir haben also meine Mutter und mich in der Geschäftsführung und dann gibt es eine Leitungsspanne darunter, das sind die BereichsleiterInnen. Ja? Also das sind eigentlich meine Direct Reports. Mit denen muss ich natürlich Feedbackgespräche, nicht vorbereiten, Zielvereinbarungsgespräche, Feedbackgespräche. Darunter führen die mit ihren Direct Reports. Und also es ist wie so ein Baum natürlich.
Ja, also jeder, vier Ebenen.
Genau. Also wir haben Geschäftsführung, Bereichsleitung, Abteilungsleitung und dann kommen die Kolleginnen und Kollegen. Und die führen natürlich in ihren Bereichen jeweils diese Feedbackgespräche. Und man muss noch unterscheiden zwischen dem täglichen, weißt du, ganz, also mir fällt jetzt gerade auf, dass was weiß ich, der Kollege mit einer Kappe rumläuft hier im Haus, obwohl eigentlich Kappen jetzt beim Frühstück bei uns nicht so angesagt sind. Ja, dann sage ich ihm halt direkt, hören Sie zu, Sie kennen ja unsere Kleiderordnung, bitte nehmen Sie die Kappe ab, weil es macht einfach einen falschen Eindruck. Das ist direktes, sozusagen on the job, direkt, und es passiert natürlich täglich 100 Mal. In alle Richtungen. Ja, nur so können wir die ganze Zeit, wir kriegen ja auch ganz viel Feedback von unseren Gästen. Also ich nehme tatsächlich Feedback als Geschenk, in Anführungszeichen, weil es sind die Menschen, die einem wirklich verbunden sind, die einem auch mal ein Feedback geben, weil es sind die Gäste, die mir sagen, gucken Sie mal da, da ist vielleicht noch, keine Ahnung, der Stecker hängt da aus der Steckdose und da müssen Sie mal Ihren Techniker rüberschicken oder da hängt das und das raus oder so. Das nehme ich sofort auf und das wird sofort korrigiert. Und das ist ja dankbar, weil der nächste Gast würde es ja auch wieder sehen. Und so ist es mit den Kolleginnen und Kollegen auch. Also das heißt, in eine High-Performance-Kultur reinzukommen, in dem Feedback Teil ist, um immer besser zu werden. Und nicht in einer Harmoniesülze zu ertrinken, ja, und alles wegzudrücken oder einfach eben nicht in der Lage zu sein, konstruktiv Feedback zu geben. Morgen beispielsweise halte ich wieder eine Feedback-Schulung bei uns im Haus. Also wie gebe ich gut Feedback? Auf einer Verhaltensebene mit, was weiß ich, einer Ich-Botschaft, so wie es sich gehört. Also nicht, dass man sagt, Sie sind faul, sondern wenn Sie jetzt zum dritten Mal hier an der Kiste vorbeilaufen, ohne sie in die Hand zu nehmen, dann ärgert mich das oder und ich wünsche mir, dass Sie das nächste Mal das in die Hand nehmen. Ja? Also nicht in eine Zuschreibung gehen, nicht in eine Abwertung, sondern in, auf einer konkreten Verhaltensebene zu sagen, was man sich wünscht oder nicht wünscht.
Und so, dass man es sich dann auch nicht, oder dass man es auch nicht persönlich nimmt. Gibt es ja auch viele Mitarbeiter, die das als Kritik auffassen und persönlich nehmen.
Das ist leider so, dass man es immer persönlich nimmt. Es ist ja auch zu menschlich. Also, ja. Aber man kann es eben lernen, es besser zu kommunizieren, ja. Und was wir schon auch machen, ihr habt es am Anfang auch gesagt, was ist, wenn ein Gast mal so oder so ist, dass wir unsere oder ihr habt gefragt, wie ist es, wenn die vorne am Empfang mit dem allen umgehen, was da auf einen zukommt in der operativen Hektik. Dass wir unseren Kollegen und Kollegen Handwerkszeug geben, dass sie mit solchen Situationen gut umgehen können. Weil vieles, was Gäste sagen, tun, machen, hat weniger mit uns zu tun, sondern eher mit der Situation der Gäste. Und wenn ich alles immer persönlich nehme und auf mich beziehe, dann werde ich auf Dauer krank in der Branche. Weil, weißt du, wenn halt ein Gast vorne am Empfang anreist und einfach schlecht gelaunt ist und einen runtermacht, wer weiß, ob der gerade eine schlechte Diagnose bekommen hat, ob der das Kind krank ist oder ob er im Stau steckte oder ob er sowieso schon 24 Stunden nicht geschlafen hat und. Und deswegen ist es eher, also die Realität der Gäste ist unsere Realität, weißt du? Also es geht nicht um Rechtfertigung und zu sagen, es stimmt nicht oder das hängt gar nicht raus oder so. Oder das Zimmer ist zu warm. Ja, und du gehst rein und es ist 18 Grad, dann hilft es nicht, mit dem Gast zu sagen, hören Sie zu, das Zimmer ist aber 18 Grad. Ja, das haben Sie, können Sie gar nicht so empfinden. Für ihn ist es zu kalt oder zu warm. Richtig. Und dann müssen wir sagen, okay, wenn Ihnen die Temperatur nicht passend ist, wir werden alles tun, dass wir sie so hinkriegen, dass es für Sie angenehm ist. Also nicht in Rechtfertigung, nicht ins Recht haben gehen, nicht ins Besserwissen, sondern in, was können wir tun, dass es Ihnen besser geht? Das ist eine Haltung, die entlastet auch, weil sonst nimmt man hier alles persönlich und wird dann irgendwann auch verbittert und haut es dann irgendwo raus an der Stelle, wo es gar nicht sein muss.
Du hast eben auch kurz von deinen Führungskräften gesprochen, von deinen Direct Reports, die direkt in der Organisationsstruktur unter dir stehen. Wenn du da mal jemand Neues brauchst, wenn jemand gekündigt hat, eine neue Führungskraft suchst, was müssen die mitbringen? Was für eine Haltung müssen die haben? Was für ein Mindset über die fachliche Qualifikation hinaus? Was muss da sein?
Also wenn ich eine Führungskraft suche, ich habe mal einen sehr provokanten Post auf LinkedIn gemacht, da habe ich gesehen, wer führen will, muss Menschen lieben. Man könnte es ein bisschen abschwächen und sagen, wer führen will, muss Menschen zumindest mögen. Weil Führung hat ganz viel mit Beziehungsmanagement zu tun. Und häufig werden Menschen fachlich befördert, die in der fachlichen Kompetenz sehr hoch sind, aber überhaupt nicht führen können und auch gar nicht führen wollen. Also jedes Feedbackgespräch oder jedes Zielvereinbarungsgespräch oder jede Konfliktsituation, jede Moderation empfinden die als anstrengend. Jedes Mal, wenn ein Kollege reinkommt, denken die, oh, jetzt schon wieder, ich muss doch eigentlich meine Excel-Tabelle nach vorne bringen oder so. Und ich glaube, das ist so ein Anspruch, dass wenn Führungskräfte hier reinkommen, dass sie wirklich ein Interesse haben an Menschen, Menschen zu sehen, Menschen zu wertschätzen und Menschen entwickeln zu wollen. Idealerweise größer werden zu lassen, als die Führungskraft selbst es ist. Was häufig Führungskräfte nicht können. Also die versuchen eben dann Leute klein zu halten, damit sie nicht am Tisch, am Stuhl sägen oder so. Und diese Großherzigkeit, die wünsche ich mir eigentlich von Führungskräften. Natürlich unseren Ansatz, dass man dienende Führung lebt, also sich nicht das Ego des Führenden im Vordergrund steht, sondern die Bedürfnisse der Geführten, dass man aber auch selbstreflektiert ist über seine eigenen Muster, über seine eigenen Neigungstendenzen, dass man empathisch ist und dass man auch klar sein kann. Ja? Also das sagen ja auch viele, aha, Frau von Kretschmann, wir sehen Sie da immer auf Ihrem Instagram und Facebook und es ist eine Friede, Freude, Eierkuchenkultur und bewerfen Sie sich mit Wattebäuschen und sowas. Und da sage ich Ihnen, nein, es ist beides. Also wir müssen immer zwischen den Extremen hin und her navigieren, uns da geländegängig immer mal auf die eine, mal auf die andere. Und wenn man zu hart klar ist oder zu hart, zu autoritär führt, dann gleitet es ab in eine autoritäre Führung, die nicht gewollt ist. Wenn man aber zu weich ist, gleitet es auch ab in eine Beliebigkeit und in eine Verwöhnung und dadurch können Menschen nicht mehr sich entwickeln. Und Menschen wollen sich entwickeln. Menschen wollen lernen und dafür brauchen sie immer mal wieder auch kritisches Feedback.
Führung ist etwas, was manchmal auch einsam machen kann, zumindest weil man alleine am Ende des Tages Entscheidungen treffen muss und manchmal weiß man nicht, ist jetzt links richtig, ist rechts richtig. Du hast vorhin auch gesagt, es gibt Situationen, wenn ich alles annehmen würde, würde mich die Branche auch verrückt machen, die würde mich vielleicht sogar krank machen. Und am Ende kannst du natürlich ganz viel Feedback einholen, du kannst ganz viele Informationen sammeln, du kannst dich beraten lassen von deinen Direct Reports, du kannst mit denen Dinge besprechen und so weiter und so. Trotzdem ist es deine Entscheidung. Mhm. Wem hörst du zu, wenn du selbst zweifelst? Und wie holst du dich dann wieder raus? Wie reflektierst du dich? Wie gehst du zu dir selber in eine Bird View, um zu sagen, bin ich noch auf dem richtigen Weg oder bin ich das nicht? Wie machst du das?
Primär, es ist, bevor ich antworte gleich auf deine Frage, aber es ist bei mir schon angelegt, also meine Weisheit in der Hinsicht ist, dass ich weiß, dass ich keine richtigen Entscheidungen treffe. Weißt du? Also aus der systemischen Sicht entscheidest du nie richtig. Du weißt nie, ob es richtig ist oder falsch, sondern.
So ein bisschen Aristoteles. Ja, ich weiß, dass ich nichts weiß.
Du weißt, dass du nichts weißt und du weißt auch nie, ob es die richtige Entscheidung ist. Das ist so. Ich glaube, wenn du versuchst, die richtige Entscheidung zu treffen, wirst du verrückt. Dann suchst du zu lange noch nach neuen Punkten, warum du irgendwas entscheiden musst und das schaffst du nicht. Wir leben in einer Zeit hochgradiger Unsicherheit. Und dann gibt es eine Funktion in Führung, die nennt sich Decision as a Service. Wir in der Führung, ist eine Führungsaufgabe ist zu entscheiden, unter Unsicherheit, wenn wir es nicht wissen. Und in solchen Situationen absorbiere ich Unsicherheit, dass das Team weitermachen kann, indem ich eine Entscheidung. Team A sagt A, Team B sagt B. Und jetzt kommen die zu mir, weil sie sich selber nicht einigen können und sagen, sollen wir jetzt A gehen oder B? Für beide Optionen sind gute Argumente da. Und dann entscheide ich auf der Grundlage dieser Informationen, was ich glaube, was die bessere Variante ist. Und dann sage ich, okay, jetzt machen wir A. Und dann kann die Organisation weitergehen.
Nachvollziehbar, aber das ist eine Bauchentscheidung, die bestimmt auch richtig ist, weil der Bauch ist besser als das Hirn, sagt ja, die Neurowissenschaft. Ja. Aber dennoch kann es ja sein, dass bei dir im Kopf, im Hinterkopf Zweifel bleiben.
Ja,
war das richtig? Eine Woche später.
Ja, natürlich. Halt ja, und die artikuliere ich dann. Aber ich, also um deine Frage dann dazu beantworten, ich bespreche mich dann natürlich auch mit meinen Eltern in so einer Situation, die das Haus ja sehr gut kennen. Bei größeren Entscheidungen auch mit meiner Lebensgefährtin, die eine systemische Beraterin und Coach ist. So, dass ich einfach mal ein Sounding Board habe, um das zu erzählen, was ich habe. Und dann gute Impulse in die eine oder andere Richtung zu kriegen. Es ist meistens eine Bauchentscheidung, witzigerweise. Führung, das ist total spannend übrigens, wird manchmal aus einem systemischen Kontext auch interpretiert wie der Bauch in einem Körper, weil die Führung entscheidet dann, ohne zu wissen, ob es richtig ist oder nicht. Und häufig, was ich meine, als Berater, was haben wir Excel-Tabellen, Nutzwertanalysen hoch und runter gemacht, ja? Um Entscheidungen zu rationalisieren, dass am Ende rauskam, also mit den Gewichtungsfaktoren und denen, dann kommst du auf die Entscheidung, das wäre die richtige. Und dann haben die Leute am Ende doch gesagt, aber doch A ist doch besser als B, obwohl B eigentlich unten rauskam, weißt du? Häufig hast du so eine Postrationalisierung von Entscheidungen. Aber ja, ich lass mich dann von meinen Eltern, von meiner Lebensgefährtin, aber auch von unserem Team immer wieder in Dialog gehen. Und man kann auch Entscheidungen übrigens wieder rückgängig machen. Man kann auch sagen, okay, haben wir entschieden, aber war offensichtlich nicht so gut, wir lernen jetzt daraus, jetzt gehen wir wieder in die andere Richtung. Also, und das Weißt du, jede Entscheidung triffst du ja immer vor dem Hintergrund eines bestimmten Kontextes. Ich habe häufig so Freunde, die sagen, oh, hätte ich doch damals Aktien, hätte ich die doch dahin verkauft. Und dann gesagt, ja, hätte Fahrradkette in Anführungszeichen, aber damals hattest du die Information nicht. Dass sie jetzt gestiegen sind, ist doch eine ganz andere Information. Das musstest du doch nicht. Deswegen war es damals keine falsche Entscheidung. Es hätte auch in die andere Richtung gehen können. Also das ist so etwas, da hilft mir einfach das Wissen darum, dass ich nie die richtige Entscheidung treffen kann. Wenn ich es will. Ich meine, häufig sind es gute Entscheidungen. Ja? Und häufig, ich glaube, wir haben ganz häufig, treffen wir gute Entscheidungen, sonst wären wir auch nicht mehr da. Aber ich habe nicht den Anspruch, immer die perfekte Entscheidung zu treffen.
Um perfekte Entscheidungen zu treffen, gibt es Persönlichkeiten, Bücher, Leitsätze, die dich inspirieren oder inspiriert haben, immer wieder?
Also so eine Person gibt es nicht. Aber ich lasse mich immer von allen möglichen Seiten inspirieren. Und auch über LinkedIn-Posts oder über einen Artikel in der FAZ oder in der, egal in welcher Zeit.
In der Chess Inspiration, um das auch mal zu sagen. Natürlich in der Chess Inspiration, ja, auf jeden Fall.
Insbesondere da.
Insbesondere. Ja. Wird ja oftmals erst im zweiten Satz gesagt, aber muss man auch mal erwähnen. Danke.
Und dann fällt es irgendwie so in eine Form bei mir und dann mache ich da innerlich irgendwas weiter, lese ich weiter, dann gehe ich dann manchmal auch in wie so ein Rabbit Hole und gehe da in die Tiefe rein und baue das dann zusammen. Dass ich aber so ganz spezielle Persönlichkeiten habe, bei denen ich immer wieder sage, boah, das finde ich jetzt ganz, das mache ich jetzt auch oder so, das habe ich eher nicht.
Du wirst ja auch oft als mutige Stimme für Haltung in der Wirtschaft zitiert. Spürst du da auch manchmal echten Gegenwind aus der Wirtschaft, aus anderen Kreisen?
Ja, klar. Also Haltung ist ja immer, dass man sich irgendwie exponiert mit einer bestimmten Stimme, außerhalb des Mainstreams in Anführungszeichen. Das merke ich schon. Also da ist ja auch mein Lieblingsbeispiel, als diese Korrektivgeschichte da hochkam mit dieser Sitzung da in Potsdam und als dann diese ganzen Demonstrationen nie wieder ist jetzt und so stattgefunden haben, da kamen meine Eltern auch bei mir ins Büro und haben gesagt, ah, wir müssen jetzt mitdemonstrieren. Das war übrigens die erste Demonstration, die ich gemeinsam mit meinen Eltern gemacht habe. Und da sind wir hier in Heidelberg, haben wir an so einer Demonstration teilgenommen und ich habe natürlich als mitverantwortlich für Social Media ein kleines Selfie gemacht, als wir da in dieser Demonstration drin waren und habe es gepostet mit einer Aussage, dass wir eben für die Demokratie einstehen müssen und gegen Rechtsextremismus. Und habe das noch ein bisschen unterlegt mit ein paar Fakten. Und da habe ich relativ viel Gegenwind bekommen, auch von Gästen von uns. So nach dem Motto, was positionieren Sie sich hier gegen die AfD jetzt beispielsweise? Und dann habe ich immer gesagt, wir haben uns nicht gegen die AfD positioniert, sondern gegen Rechtsextremismus. Genauso wie wir uns gegen Linksextremismus positionieren würden, wenn das notwendig ist. Und bin dann, ich werde nie wieder zu Ihnen kommen und auch unsere Firma wird nicht mehr zu Ihnen kommen. Dann habe ich gesagt, mit vielen bin ich tatsächlich auch in einen ewig langen E-Mail-Austausch gegangen über die Programme dann. Und also es war interessant und am Ende war allerdings die Conclusio, dass ich geschrieben habe, wir müssen uns, glaube ich, darauf einigen, dass wir uns nicht auf eine Meinung einigen können und es hilft nichts. Und wenn Sie glauben, Sie müssen jetzt nicht mehr kommen, dann ist das so. Aber es kam sehr viel mehr deswegen eher zu uns, als dass Sie nicht zu uns gekommen sind.
Also führst du richtige politische Diskussionen teilweise?
Ja, in Teilen, ja. Und ich finde, dass wir als Unternehmer auch in der heutigen Zeit nicht mehr unpolitisch sein können. Das finde ich, ist meine Haltung oder unsere Haltung, auch wenn es ökonomische Nachteile hat. Und deswegen finde ich es jetzt auch so unsäglich, was da in Amerika passiert ist mit diesen ganzen Zuckerbergs und Bezos und sowas, die sich wirklich opportunistisch jetzt einfach vor die Füße werfen und alle Diversity-Programme wegixen und alle Sustainability-Programme wegixen. Da fragt man sich, das kann nicht Haltung gewesen sein. Weil wenn das wirklich verankert gewesen wäre im Unternehmen, würden die das jetzt nicht einfach so in einem Handstreich wegkippen.
Und, nein, das war Zeitgeist. Das war Marketing. Es war einfach nur, das funktioniert jetzt letzten Endes, ja, so wie, keine Ahnung, rote Preise funktionieren oder sowas und bums, das ist es. Ganz einfach.
Genau. Und deswegen, und das ist ein guter Punkt, bei uns ist eben diese Haltung ist kein Marketing. Wir betreiben kein transaktionales Marketing. Wir machen keine Posts, wir machen keine Newsletter, wir machen nichts, um zu, sondern um unsere Haltung zu dokumentieren. Wer sind wir? Für was stehen wir? Wir machen auch kein plattes Produktmarketing.
Ja, aber du bist natürlich auch jemand, der ganz besonders ist, weil du hast jetzt ein paar Mal so Dinge gesagt wie, wir versinken hier nicht in der Harmoniesülze. Ja, ich bin auch mal bereit, dann dem Gast zu sagen, also gut, wenn Sie nicht mehr kommen, auch wenn Sie eine große Firma haben, ja, so what? Mhm. Ja, also das, was du eigentlich sagen wolltest, eben noch die Frage von Andreas, mhm, war, ja, na und? Mhm. Ja, also du bist streitbar in, mhm, dem Sinne, ja, du, mhm, suchst auch den Konflikt. Das ist doch aber etwas, was in unserer Gesellschaft eigentlich überhaupt gar nicht mehr en vogue ist. Viele Menschen gehen Konflikten total aus dem Weg. Ja, also ich meine, Andreas kommt aus dem Vertrieb, ja, mhm, und ich habe von Andreas Folgendes gelernt, den wunderbaren Satz von Matthias, der sagte immer, ein Nein hast du schon, ein Ja kannst du bekommen. Ja, mhm, also das ist so als so sein Mindset und so dieses Thema Menschen zu überzeugen, ja, und nicht zu sagen, okay, gut, ja, wenn du einen anderen Mann holst, du ist halt so, ja, sondern da in so einen Konflikt zu gehen. Warum bist du an der Stelle so? Warum magst du diese Auseinandersetzung so? Warum bist du so mutig?
Weil wir so, das bin ich nur, ich glaube, das sind wir schon immer, seit Generationen. Ich muss noch diese eine Geschichte erzählen von meiner Mutter.
Gut, ja.
Ja, also
wir haben Zeit.
Gast, das ist sozusagen auch so eine Klammer von dem, was am Anfang. Also ein Gast kommt am Empfang und als erstes ist ein DAX-Vorstand, kommt aus Frankfurt und schreit am Empfang erst schon mal eine Kollegin so zusammen und sagt, kein Wunder, dass Sie hier hinter Tresen stehen, wenn Sie nichts Besseres gelernt haben. So, also mit persönlichen Angriffen, so richtig unter die Gürtellinie. Und dann haben wir gesagt, oh, dann haben wir gesagt, also der kam aus Frankfurt, hat den Flieger verpasst, hat sein Gepäck nicht bekommen, stand im Stau. Also das, was zum Thema hatte, gar nicht so viel mit uns zu tun. Der war loaded und hat es erstmal am ersten abgelassen. Okay, haben wir gesagt. Einmal tief durchatmen, kommt aber natürlich sofort zu meiner Mutter und mir, weil wir ganz enge Verbindungen haben zu all unseren Kolleginnen und Kollegen. Dann haben wir dem schon gesagt, Achtung, Vorsicht. Ja. Dann war der aber um 10.30 Uhr schon da, wollte aber jetzt schon in sein Zimmer. Das sind ja meistens die Gäste, die ganz früh ins Zimmer wollen, die dann aber bis um 14, 16 Uhr im Zimmer bleiben wollen bei der Checkout. Aber auf jeden Fall war das Zimmer auch nicht da, da kam es nicht klar. Dann kam er auf seinem Zimmer, dann hat er ein Zimmermädchen. Dann haben wir ganz nett mit ihm gesprochen, haben gesagt, hören Sie zu. Wir sind respektvoll mit Ihnen, bitte. Wir machen alles für Sie, dass Sie hier glücklich sind, aber bitte seien Sie auch respektvoll mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Ja? Dann zog sich das immer weiter und meine Mutter jeden Morgen um 5 Uhr hier im Betrieb. Ja? Da hat er Pech gehabt, weil er kam nämlich um 5.30 Uhr und Frühstück ab 6 oder 6.30 Uhr und wollte aber um 5.30 Uhr schon sein Frühstück haben. Und das wurde gerade schon aufgebaut und dann hat er eine Auszubildende so wieder angeschrien, dass die heulend aus dem Raum gelaufen ist. Und dann ist meine Mutter hin und hat gesagt, hören Sie zu, wir haben in Heidelberg geschaut, es gibt noch Kapazitäten in einem anderen Hotel. Bitte verlassen Sie unser Haus, weil so sprechen Sie nicht mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Wir sind respektvoll mit Ihnen, aber so nicht. Das können Sie nicht machen, ich bin DAX-Vorstand. Sie können mich hier nicht des Hauses verweisen. Und wenn Sie mich hier des Hauses verweisen, ich werde nie wiederkommen. Keiner aus meinem Unternehmen wird jemals wieder zu Ihnen kommen. Ich werde mit allen anderen DAX-Vorständen sprechen. Kein Unternehmen wird Sie mehr berücksichtigen in Ihren Verträgen und überhaupt so. Und Sie werden ökonomisch den Bach runtergehen. Und dann hat meine Mutter nur ganz cool gesagt, wenn es so ist, dann ist das so. Bitte verlassen Sie unser Haus. Und im Hintergrund kannst du dir vorstellen, die ganzen Kollegen haben sie gejubelt, ja, haben gesagt, ja, die stehen hinter uns in so einem Fall. Wir sind durchaus selbstkritisch. Wenn wir Fehler machen, machen wir Fehler. Wir entschuldigen uns, aber irgendwo ist eine Grenze. Aber das Gute an der Geschichte ist, nach einer Woche kam der wieder und hat gesagt, ich möchte gerne auch auf den Kretschmann sprechen. Und dann hat meine Mutter gesagt, geh hin, ja. Dann ist sie hingegangen und hat gesagt, hören Sie zu, Frau von Kretschmann, Sie hatten recht. Ich habe mich unmöglich verhalten. Darf ich wiederkommen? Und dann haben wir gesagt, klar. Jeder macht mal Fehler, jeder ist mal schlecht drauf und wenn sich jemand entschuldigt, natürlich, er war dann ganz lange einer unserer besten Gäste. Und das ist ein Grundproblem von Führungskräften. Je höher sie in der Hierarchie steigen, desto weniger Feedback kriegen sie. Und je weniger Feedback sie kriegen, desto irrer werden sie. Ist doch klar. Wenn die nicht noch eine starke Ehefrau oder einen starken Ehemann haben, der irgendwann mal sagt, sag mal, spinnst du, so kannst du dich einfach nicht verhalten, dann denken die, sie können immer weiter sich so verhalten. Deswegen auch ein anderer systemischer Spruch. Gute Führung organisiert sich Widerspruch. Wenn man als Führungskraft keinen Widerspruch mehr kriegt, hat man ein Problem. Und deswegen muss man was aktiv tun, dass man von seinen Kolleginnen und Kollegen immer wieder auch mal Feedback bekommt. Aber ja, und das war deine Frage, in so einem Fall sind unsere Werte wichtiger als der ökonomische Erfolg. Sind Fairness, Integrität, Menschlichkeit, wie mit unseren Leuten, Kolleginnen und Kollegen umgegangen wird, wichtiger als ein vermeintliches ökonomisches Desaster, in Anführungszeichen.
Ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf Mitarbeiter, Talente, Quereinsteiger. Wie begleitet ihr diese jungen Talente auf dem Weg hin in der Karriere? Ich meine, hier im Haus, man kann ja nicht GM werden, weil da sitzt ja jemand wie du. Man kann Direct Report werden. Aber wie entwickelt ihr diese Menschen? Und vielleicht auch eine zweite Frage. Habt ihr hier den attraktiven Arbeitsplatz für die Hotellerie der Zukunft? Ist das hier so ein Modell? Siehst du das so für die Zukunft in der Hotellerie allgemein vielleicht?
Ich glaube schon, dass wir in der Zukunft in der Hotellerie anders führen müssen als in der Vergangenheit, ja. Also ich glaube, dass wir sind natürlich jetzt auch in einem Arbeitnehmermarkt. Das heißt, da gibt es sowieso einen Druck, sich zu verändern. Also was sind die Wünsche derjenigen, die in den Arbeitsmarkt eintreten und wie können wir die erfüllen? Und meine Erfahrung ist, also ich bin ja bei jedem Bewerbungsgespräch mit dabei bei uns und 90% der Bewerber, die zu uns kommen, sagen, wir kommen zu Ihnen, wir wollen zu Ihnen, weil wir in dieser Unternehmenskultur arbeiten wollen, in dieser Führungskultur arbeiten wollen, weil wir auf Social Media sehen, dass es offensichtlich nett bei Ihnen zugeht. Und wir wollen Teil dieses gemeinsamen Traums sein. Also natürlich wollen die auch Geld verdienen und sie brauchen ein angemessenes Gehalt, von dem sie leben können. Die brauchen angemessene Entwicklungsmöglichkeiten, das wollen sie auch. Aber das ist so der, glaube ich, der Kernfaktor. Und ich glaube, ja, je mehr wir diese Form von Führung praktizieren in der Branche, desto besser ist es. Und wir haben es nicht leicht in der Branche, weil in allen anderen Branchen wird mehr verdient. Oder in vielen. Viele werden ja abgeworben, auch zu Beratungsunternehmen, zu Anwaltskanzleien, zu Arztpraxen, an den Empfang, ins Eventmanagement oder so. Oder in die Kantinen von großen Firmen. Und da gibt es andere Arbeitszeiten, gibt meistens mehr Gehalt und so. Und trotzdem gibt es ja diese Magie in der Hotellerie und Gastronomie. Es gibt einfach dieses ganz besondere Gefühl, dort zu arbeiten. Und wenn wir das kombinieren mit einer guten Führungs- und Unternehmenskultur, haben wir, glaube ich, tun wir was gegen all die Rahmenbedingungen, die wir nicht verändern können. Demografischer Wandel beispielsweise oder die ganzen Bürokratie-Themen, die wir auch haben in Deutschland. Und was machen wir mit diesen jungen Menschen? Wir haben das Gefühl, dass sie sich entwickeln wollen. Und das ist das, was wir versuchen, ihnen zu geben. Und zwar ganz klar on the job durch eine entweder wirklich sehr gute Ausbildung oder wenn jemand eben später einsteigt, durch eine Fortbildung. Wir machen sowohl fachliche Trainings als auch Social Skills, die wir trainieren, wie Feedback, Umgang mit Widerstand, Konfliktmanagement, solche Themen. Und machen dann ab einer gewissen Stufe auch Einzelcoachings, auch extern unterstützt übrigens, Teamentwicklung, Fortbildung, Studien, die noch zusätzlich gemacht werden können, unterstützen wir. Und geben viel Verantwortung. Also wenn man vertraut, dann verpflichtet man ja das Gegenüber zur Verantwortung, dass er oder sie Verantwortung übernimmt. Und dadurch auch verpflichtet man ihn oder sie zum Wachstum. Also wir interpretieren eben entwickeln nicht als schützen und warm anziehen, sondern als vorbereiten auf das, was kommt, unabhängig davon, ob wir da sind oder nicht.
Und wenn sich jemand mal dann irgendwohin weiterentwickeln will, extern weiterentwickeln will, dann unterstützt die ihn wahrscheinlich auch oder sie in Richtung auch mit deinen Kontakten, die du mittlerweile wahrscheinlich noch und nöcher hast.
Ja, absolut. Und du hast es gesagt, also manche Positionen sind einfach besetzt. Und ich habe großes Verständnis, wenn Leute sagen, ich wollte eigentlich in die Bereichsleitung, aber da sitzt jetzt einer fest im Sattel. Ich muss mich jetzt anders entwickeln, das ist klar. Und dann und wir trainieren und schulen auch weiter. Also weil viele sagen ja, auch wenn einer schon gekündigt hat, geben wir dem noch ein Coaching. Und dann sagen ja viele, ja, sie können dem jetzt, das ist doch, der geht doch. Und dann sage ich, ja, aber wenn wir ihn nicht entwickeln und er bleibt und dann die letzten 6 Monate, da hat er nochmal was gelernt, ja. Oder auch überhaupt Leute zu denen was zu geben an Entwicklung, auch wenn sie gehen. Weil stellen Sie mal vor, der geht nicht und er bleibt und er wurde nicht entwickelt. Dann hat er sich hier gar nicht entwickelt oder sie. Mhm. Und wir machen es auch so tatsächlich, dass wir wirkliche Talente, die wir nicht mehr so ausbilden können, dass sie nochmal wachsen können, liebevoll aus dem Nest werfen. Mhm. Also du hast gerade gesagt, ihr habt Sterne im Restaurant, haben wir eben nicht. Wir haben Sterne fürs Hotel, Michelin-Stern. Aber wir hatten beispielsweise einen Auszubildenden, der war so herausragend gut. Herausragend gut. Dass wir gesagt haben, in unserer Küche, so wie die jetzt im Moment aufgestellt ist, kommt der nicht zur vollen Entfaltung. Der muss in einen richtigen Sterneladen, am besten in einen 3-Sterne-Laden. Und dann haben wir den nicht übernommen nach der Ausbildung, obwohl er eine super Kraft gewesen wäre. Ja. Und wir haben gesagt, nein, du kriegst jetzt keinen Vertrag von uns, aber wir suchen dir einen guten Platz. Das hat der damalige Küchenchef gemacht. Wir suchen dir einen guten Platz, wo du nach deiner Ausbildung richtig was lernen wirst nochmal. Da ist er dann hin. Jetzt, nach Jahren später, könnte es sein, dass er wieder zurückkommt. Ja?
Schön.
Also das sind so, also Geschichten, weißt du, wenn du großherzig und großzügig bist und nicht egozentrisch an dich denkst, sondern was für den anderen gut ist, dann hat das so viele positive Effekte. Wir haben ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die gehen mal raus, was ich total verstehen kann, nach einer Ausbildung insbesondere, und kommen dann Jahre später wieder und bleiben hier bis zur Rente.
Eine Frage noch. Wir sind jetzt gerade im Sommer. Neue Auszubildende haben gerade angefangen bei euch, wahrscheinlich auch, wie in vielen Unternehmen. Gibt es so in den ersten Tagen, so diesem Onboarding-Prozess von neuen Mitarbeitern, gibt es eine ganz klare Botschaft, die du denen mitgibst? Was ist das?
Ich halte immer unseren Visions- und Missionsvortrag, immer am ersten Tag. Und damit immer ein kleines Tänzchen gemacht noch. Wir halten immer unseren Vortrag und der ist also sehr emotional. Der spricht sehr in Bildern und damit versuche ich die neuen Kollegen emotional zu erreichen und teilweise in diesen Traum reinzuziehen, schon von Anfang an.
Der gemeinsame Traum,
ja. Ja, der gemeinsame Traum, dass sie ihn von Anfang an kennen. Und ich sage ihnen auch, ihr seid von Anfang an essentieller Bestandteil des Europäischen Hofs und der Gast unterscheidet auch gar nicht, ob du jetzt der zweite Ausbildungstag von dir ist. Wenn der dir gegenübersteht, bist du der Europäische Hof.
Caro, wir kommen langsam zum Ende. Die richtige Schlussfolge kommt gleich noch, aber eine muss ich noch fragen vorweg. Wir erfahren jetzt so viel Inspirierendes von dir, so viel Tolles, so viel Begeisterndes. Hast du gar keine Schwäche? Oder was ist deine Schwäche?
Ich hab auch viele Schwächen, wie jeder andere auch. Früher war ich zu harmoniesüchtig. Das habe ich, seitdem ich hier im Hotel bin, ein bisschen abgelegt. Das war nicht ganz einfach, mir das abzutrainieren. Ich war so ein Schlabberherz, ja.
Aber du warst mehr in diesem Familienkonstrukt.
Ich war sehr in dem Familienkonstrukt, genau. Also es fiel mir schwer, kritisches Feedback zu geben. Das habe ich eher vermieden und sowas. Und auch da bin ich unglaublich gewachsen. Also ich bin unfassbar gewachsen hier in diesem Haus, muss ich sagen. Für mich selber, in all meine Schwächen da rein, in diese Konfliktvermeidung, in diese Harmoniebedürftigkeit. Vielleicht bin ich an der einen oder anderen, ich bin bestimmt handysüchtig, habe ich das Gefühl. Das ist eine absolute Schwäche, an der ich arbeiten muss. Und aber ich bin auch in Teilen vielleicht ein bisschen zu rigide bei mir selber, in meinen Routinen. Könnte ich vielleicht auch ein bisschen lockerer sein. Aber mir würde wahrscheinlich noch ganz viel weiter einfallen, da müssten wir mal drüber nachdenken.
Okay.
Aber ich habe ganz viele Schwächen.
Gut, aber wir kommen dann tatsächlicherweise zum Ende. Und da du ja auch eine Stammhörer bist am Tisch für drei, weißt du, was jetzt kommt, nämlich unsere wunderbare Frage zum Ende der Sendezeit. Wenn du für 24 Stunden jemand anders sein dürftest auf dieser Welt, dürftest an dessen Stelle agieren, regieren, tun, machen, tun, was immer du möchtest, wer wärst du und was würdest du tun?
Witzigerweise habe ich letzte Woche für die Wirtschaftswoche einen kleinen Fragebogen beantwortet. Da war so eine ähnliche Frage. Und ich kann mich nur wieder.
Schon auch bei uns ab, oder was?
Genau, in den Scheiben bei uns. Und da wurde so eine ähnliche Frage
gestellt. Ich müsste gerne raus an die Wirtschaftswoche, ja. Vielen Dank.
Die muss ich natürlich beantworten. Ich wäre wirklich 24 Stunden von Herzen gerne einmal eine Züchterin eines Rauherdackel. Wurfes, ja. Und ich stelle mir das, es gibt so wahnsinnig tolle, ich folge da ganz vielen, also mein Lebenstraum ist nochmal einen Rauherdackel zu haben, ja. Wir hatten den früher, aber den brauchen wir hier. Und da gibt es so Videos, wenn diese Züchterin da in dieses Zimmer reingeht und plötzlich, glaube ich, so 24 kleine Rauherdackel auf der rumspringen, ja. Das stelle ich mir vor, das muss das wahre Paradies sein. Gerne auf 24 Stunden. Ich würde auch verlängern nochmal um 24 Stunden. Und was würde ich machen? Ich würde mich einfach nur von denen anknabbern lassen und abschlecken lassen. Das stelle ich mir sehr schön vor.
Aber bei so einem Wurf bist du 2-3 Monate gefangen, ne? Ja. Bis die dann alle irgendwie abgegeben werden. Und
das ist auch nicht schlecht.
Unterdackeln. Das ist der Titel der Fortsetzung dieses Podcasts, würde ich sagen. Unterdackeln müssen wir machen. Ja, aber für heute, glaube ich, kommen wir ans Ende, oder, lieber Andreas?
Ja, und wir wissen, glaube ich, wenn Caroline mal 2-3 Monate Auszeit nimmt, dann wissen wir, was sie tut. Oh, ja. Auch wenn es nirgendwo steht, wir wissen es. Und unsere Hörerin auch, liebe Caroline, ich bin echt beeindruckt, inspiriert. Und ich glaube, das versuchen wir auch immer mit diesem Podcast ein bisschen herauszuhören und herauszukitzeln bei unserem Gast, dass wir ein paar Themen mitnehmen und auch der Hörer mitnimmt, die einfach inspirierend sind und die einen weiterbringen. Und ich glaube, das war heute in über einer Stunde der Fall. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, ich danke all den Hörern und Hörerinnen und folgt uns gerne überall, wo ihr uns hört, auf Apple Podcasts, Spotify und so weiter. Dann gehen wir jetzt, glaube ich, über zum Tänzchen und wir proben nochmal, Ulf. Und dann geht's los. Vielen, vielen Dank, liebe Caroline.
Vielen Dank euch. Hat Freude gemacht. Dankeschön.